Hallo zur Geekzone Watch, Folge 118. Wir schreiben den 20. Januar 2026. Und heute mit dabei der Tax.
Servus zusammen. Jetzt geht's richtig los. Und zwar schauen wir heute auf Pluribus, Fallout und das Finale Stranger Things.
Der Tax. Oder Tax, kurze Frage, bist du auf Kaffee? Bist du fit? Bist du wach?
Ich habe zwar heute zwei Kaffee gehabt, aber ich werde nochmal nachboosten.
Wow.
Bleib dran in der Getränkesession.
Ja. Wow, okay. Wir haben also wieder einen High-Potential, super motivierten Tax am Start.
Ja, ich würde schon sagen, ja.
Außerdem mit dabei der Christian. Wie motiviert ist der denn?
Eher so halb motiviert, leicht gesundheitlich angeschlagen, aber bin voll motiviert, das stimmt gar nicht. Das ist nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Nein, ich bin richtig motiviert.
Und welche, ich freue mich sehr. Welche und, Themen motivieren dich heute?
Ja genau, ich freue mich sehr, euch was zu ein paar Geheimtipps und ein paar No-Brainer-Tipps zu hinterlassen. Ich werde mit Fips über The Long Walk, Freaky Tales und Nobody 2 sinnieren. Dann habe ich noch einen richtig gute Laune-Film am Start mit Warfare und jede Menge Quickies, aber die ich mir nicht entgehen lassen wollte, weil da sind ein paar Empfehlungen dabei, die auch tax-kompatibel günstig zu gucken sind.
Absolute Quickie-Liste, ja. Dann der Philipp ist am Start, der letztes Mal sehr müde war und gerade eben meint, er ist immer noch müde.
Der Flips, der kann nicht mal mehr richtig reden. Ne? Ich bin auch da, grüße euch. Es ist Winter. Also ich brauche jetzt, glaube ich, so langsam ein bisschen Frühling im Herzen. Und weil es so gute Stimmung und Frühling wichtig ist, habe ich heute, also neben ganz viel Mitreden, auch die volle Breitseite Stephen King mitgebracht. The Long Walk hat ja der Christian schon erwähnt, aber man muss einfach mal ein paar Worte über Stephen King-Verfilmungen im Allgemeinen verlieren, finde ich. Und im
das
Speziellen natürlich über ganz viele. Und da ist dann auch vielleicht die Neuverfilmung von Running Man dabei. Wer weiß das schon?
Sehr cool. Ich glaube, da werden wir auch alle mitreden. Da bin ich mir mal ganz, ganz, ganz sicher. Sehr cool. Ja, ich bin auch dabei, der Peter. Ich bin irgendwie, ja, ich bin wieder so relativ genesen gerade und war ein bisschen krank und jetzt ist eigentlich wieder alles gut und bin super motiviert, euch heute mal was zu endlich einem neuen Streaming-Service zu erzählen. Es gibt endlich mal wieder einen neuen Streaming-Service in Deutschland mit HBO Max und da habe ich direkt einen Ersteindruck für euch und habe mir da auch A Night of the Seven Kingdoms die erste Folge angeschaut. Da sage ich dann auch was zu im ganzen Bereich HBO Max. Ich denke, da bin ich gerade auch noch der Einzige hier, oder? Habt ihr da auch Ambitionen? Hat jemand von euch schon ein Abo abgeschlossen beim neuen Streaming?
Ich doch nicht. Nein, also ich bin so neugierig, ja.
Wenn das ist ja tatsächlich wahrscheinlich über Amazon.
Wenn die anderen Sachen auslaufen, dann wechsle ich mal oder so. Ja?
Mhm. Also ich bin da schon auch sehr interessiert. Ja. A, wegen Knights of the Seven Kingdoms, deswegen bin ich sehr gespannt. Und meine Töchter liegen mir wegen Euphoria da in den Ohren.
Da kommt aber ja erst im April die nächste Staffel.
Ja, deswegen, aber es gibt ja schon welche, die sie also noch nicht geguckt haben.
Ja.
Genau.
Ja, sehr gut. Ja, Liste ist voll. Wir hatten lange Zeit keine Watch. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Anfang Dezember hatten wir die letzte Watch. Dann gab es eine Play, dann gab es unsere Jahresend-Weihnachtsfolge, dann gab es wieder eine Play und wir haben nicht über Filme und Serien gesprochen und das sieht man heute auch an unserer Liste. Ich glaube auch, Christian, besonders du hast dich ordentlich eingeschränkt nochmal. Du hast auch Sachen rausgeschmissen. Auch der Tax, glaube ich, hat Sachen rausgeschmissen, die eigentlich interessant klangen. Aber wir müssen uns natürlich ein wenig fokussieren.
Genau, hier nochmal der Hinweis. Das ist jetzt eben nur die Triage. Letterboxd-Folgen, da seht ihr den gesamten Wahnsinn, speziell beim Philipp.
Oh ja, das ist nur was anderes. Den Philipp, den lasse ich da gleich außen vor, weil der Philipp, der schaut ja so viel, worüber er niemals in der Geekzone sprechen würde, weil es so schlecht ist. Das ist aber normal, Normalzustand. Ja.
Da gibt schon wieder so ein paar. Die Weihnachtsfilme, die brauche ich jetzt nicht mehr promoten. Also es gab auch geile Weihnachtssachen, aber jetzt kommt ja der Frühling, zumindest in München scheint die Sonne die ganze Zeit. Andere gehen in den Biergarten, was wir schon gelernt haben gerade. Also von daher.
Ein bisschen rückständig sind wir ja trotzdem. Wir haben ja sowohl
Frühlingscontent,
Wir haben ja sowohl Themen am Start, die wurden vor Weihnachten noch abgeschlossen, sozusagen serienmäßig, aber wir haben auch aktuelles Zeug. Also wir arbeiten die ganze Zeit jetzt auf, wo wir watchmäßig nicht am Start waren. Aber, kommt ja auch noch dazu, heute mal den 20. Januar am Wochenende sind wir ja auch schon auf dem Fantasy Filmfest in München, auf den White Nights. Da schauen wir dann auch nochmal 10 Filme. Und es wird nächste Woche eine Sonderfolge dazu geben. Das heißt, das Thema Filme und Serien kriegt jetzt wieder Gewicht. Wir holen da auf und wir gleichen da wieder aus. Und dann freut sich auch jeder mal wieder über eine Play-Folge im Nachgang. Ja, Fantasy Filmfest steht an. Freut ihr euch?
Juhu!
Mega. Riesig, riesig.
Voll geil. Ganz,
ich hoffe, es gibt keine depressiven Horrorfilme, sondern es werden alles nur spaßige Filme. Nein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich freue mich riesig und was ja immer wirkt, wenn man gar nicht weiß, welcher Film kommt und was da so richtig abgeht. Also wenn man den Trailer nicht gesehen hat, ja, also und ja, ich bin gespannt, wie das wirkt dann dieses Jahr.
Ja, bisher habe ich nur das Gefühl, also die sind dieses Jahr auf Instagram ein bisschen aktiver und ich habe so das Gefühl, dass da einige echt gute Filme dabei sind. Ich lese mir dann nie was im Detail
durch. Ich will es nicht wissen.
Das sind oft nur so Letterbox-Auszüge und so und so Ratings und weil es gab ja schon Fantasy-Filmfests am letzten Wochenende, ich glaube Hamburg oder Stuttgart, ich weiß gar nicht genau wo.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Und da wurden die Filme ja schon gezeigt und natürlich gibt es jetzt schon Meinungen und es scheint ein relativ hohes Niveau allgemein zu sein. Und das ist ja schon mal sehr toll.
Richtig. Ja. Nicht richtig.
Cool. Ihr sagt, ihr habt alle Aussetzer bei mir. Das ist natürlich nicht gut. Hoffentlich sind die auf der Aufnahme nicht drauf.
Ja, ich wusste nicht, ob es meine eigenen Aussetzer vom Hirn sind, oder? Aber nachdem der Christian auch gesagt
aber
hat,
sind
schwingen wir
noch da.
Ich hab ab und zu manchmal. Aber ist nicht schlimm.
Dann können machen wir es einfach mal so. Dann frage ich jetzt, dich, Tax, was du Schönes trinkst und lock mich kurz mal in der Zwischenzeit aus und wieder ein. Ja. Und dann vielleicht ist es dann besser.
Ja. Ich habe mich ja schon richtig auf die Podcast-Folge gefreut und habe im Discounter meiner Wahl, das kann der Peter jetzt nicht hören, wieder mein Juneberry-Getränk geholt. Und mit der zwar vorhandenen Brille konnte ich den Druck nicht lesen und musste dann meine AI fragen, shit, das ist ja ein zuckerhaltiges Getränk, da haue ich mich ja richtig weg. Und bin dann nochmal zurückgegangen und habe mir jetzt den Flying Power Sugar Free geholt. Und ich weiß nicht, ob ich den wirklich getestet hatte, weil ich hatte immer die mit Zucker-Varianten. Und jetzt kommt der Metalldetektor-Tex.
Ja, es gibt, glaube ich, bei den Aldi-Drinks gibt es, glaube ich, nur einen Sugar-Free. Das ist der normale.
Und ja, alle mit der Geschmack, schwarze, ja.
Alle mit Geschmack sind mit Sugar. Habe ich denn eigentlich immer noch Aussetzer oder ist besser?
Nee, es ist wunderbar, genau. So, aber passt jetzt auf meinen Aussetzer aus, weil meine Nase detektiert bei dem Sugar-Free Flying Power 100%, wie ich mental Red Bull abgespeichert habe, was mir eh nicht schmeckt. Aber jetzt probiere ich das mal.
Mhm. Drobisch.
Drobisch, fruchtig. Nee, ist gut. Keine Ahnung. Ich habe mich jetzt an diesen Geschmack total krass gewöhnt. Ja.
So wie ich kommt voll auf den Süßstoff an.
Es kommt wirklich auch genau, und es ist nicht metallisch, ja. Ansonsten später zum Nachspülen fein gehobelter Ingwer. Ja, aus Gründen, ihr wisst ja Bescheid, genau. Also ja, ich wechsle dann aber für den Redefluss habe ich jetzt erstmal den Flying Power eingestellt.
Das ist gut. Wir haben dich nämlich direkt an den Anfang der Contentliste gepackt, Tax. Dann kannst du ja richtig abfeuern. Da freuen wir uns ja jetzt schon. Ob das so wild wird wie letztes Mal. Philipp, immer noch. Alkoholfrei am Start, ne?
Also ich bin ja den Semi-Dry January, weil ich glaube nicht, dass ich das Fantasy Filmfest ohne wenigstens ein oder zwei Bier überstehen werde. Deswegen geht das überhaupt nicht. Aber zumindest außerhalb von Veranstaltungen und Events bin ich sehr meinem Semi-Dry January treu. Und deswegen habe ich heute immerhin mal wieder den lieb gewonnenen Flözinger Cola Mix Zero hier am Start und überraschenderweise einen weißen Monster Ultra Energy Drink.
Geil.
Ja. Um die Müdigkeit zu bekämpfen. Den Klassiker unter den Energy Drinks.
Ja, macht Sinn. Und du bist immer noch auf Weiß, ja? Monster Energy Weiß.
Ja, ich mische ab und zu ein bisschen durch. Also ich hatte neulich auch mal eine Palette von diesem VR46 und aber Weiß ist immer noch das, was am konsequentesten geht.
Ja. Ich finde, VR46 klingt, als wäre es die Strahlungsklasse, oder?
Ich finde, das hört sich eher an sowas wie WD-40 oder so, wie so ein Reiniger. Felgenreiniger. Ja, geil, dann mache ich direkt weiter.
Ich habe auch noch einen im Kühlschrank, aber den trinke ich heute nicht mehr.
Weil Topspeed habe ich auch im Kühlschrank. Wieder. Auf die Monster hast du mich irgendwie gebracht. Die hatte ich lange Zeit so gar nicht so im Blick. Ich war immer so der Red Bull-Guy und jetzt bin ich auch auf die Monster.
Lecker und gesund. kannst du nichts machen.
Absolut, also, absolut. Ich habe sogar den ganz gesunden. Ich habe nämlich auch ein Monster hier. Und zwar, ich habe mich richtig reingetrunken in den ganz normalen grün-schwarzen Zero Sugar mit diesem speziellen Geschmack einfach. Der hat so einen eigenen Geschmack. Und ich glaube, wenn man den mag, ist es geil. Aber das könnte auch sein, dass manche den überhaupt nicht abkönnen. Ich finde den
super. Habe ich auch oft. Habe ich auch oft da, ja.
Super. Und ich trinke den zurzeit so gerne. Und ja, ist auch grün. Also grüne Sachen sind ja grundsätzlich gesund, haben wir gelernt. Und somit wird es schon passen. Christian, gibt es bei dir auch Energy? Wir haben jetzt drei Energies.
Von jeder Farbe eins. Ja, nein, bei mir gibt es natürlich auch ein Energy, und zwar auch ein Monster. Und ich bin jetzt auch beim Felgenreiniger hier wieder fix. Ich habe den Lando Norris. Den habe ich da. Der ist voll geil auch. Also den habe ich auch letztens irgendwie das erste Mal getrunken und habe mir dann auch gleich nochmal ein paar nachgehauen, weil ich den auch sehr gerne mag. So wie allgemein diese ganzen zu Topspeed und die Rennfahrer-Geschichten und so.
Die Rennfahrer, ha? Ja, die sind echt ganz gut, ja. Allerdings, ich bin so Fan von diesem Standard. Also dann haben wir drei Monster und ein Billo. Ist doch auch was.
Genau, ein Aldi. Yes.
Und alle auf Zero, ne? Alle auf Zero.
Ja.
Ja. Und mit dem Zero.
Man wird nicht jünger, ne? Man wird nicht jünger, ich sag's euch.
So ist richtig, man wird nicht jünger.
Also, wir haben Zero-Getränke, dafür haben wir alles andere als Zero-Content. Und da gehen wir jetzt rein, weil sonst wird das heute nichts mehr. Lieber Tax, weil du ja dich jetzt gedopt hast, fang doch mal an. Der Philipp und ich werden auf jeden Fall redlich unterstützen. Gib uns doch mal dein Fazit zu Pluribus. Die Serie, Pluribus, die wir bereits angesprochen hatten und die, glaube ich, vor Weihnachten noch ihr Ende gefunden hat,
Staffel 1. Ich würde sagen, genau. Also Staffel 1 ist sozusagen abgedreht, abgeschaut auf Apple TV in feinster HDR 4K-Qualität.
Sogar Golden Globisiert.
Ja. Für mich ist es ja sozusagen die erste Serie von dem Breaking Bad-Kollegen, wo ich überhaupt einen Einstieg gefunden habe. Also bei Breaking Bad hatte ich irgendwie nie einen Connect, ja. Hat es aber nicht sofort damit in Verbindung gebracht. Pluribus muss unbedingt weitergehen. Ich kann es nur empfehlen. Man kann ja, denke ich, schon spoilern, dass es dieses Science-Fiction-Setup ist. Und bei mir ist ja immer Science-Fiction gepaart mit, weiß ich nicht, Weltall, außerirdische Monster.
Wir haben schon
kommen.
Mal erzählt, um was es eigentlich geht,
ja, oder? Okay, ja, genau. Ja, ich weiß nicht mehr, wie detailliert das war.
Aber Tax, eigentlich ist es nicht das Science-Fiction, das, wo du sagst, wo dir sofort die Hose aufgeht, ne? Weil das ist halt eher bodenständiges Science-Fiction.
Genau, bodenständig, aber auch so ein bisschen Dystopie. Es ist zu gut sozusagen, ja, weil sich ja sozusagen mit dieser möglichen Gleichschaltung, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, manche Leute immun sind, ja, und da nicht so ganz mit der Situation zufrieden sind. Und da muss ich sagen, ich finde, das Pacing ist gar nicht so schnell. Teilweise war es mir ein bisschen zu langsam und zu fokussiert auf einen Charakter, die Carol, ja, so, wo dann auch selbst die Außerirdischen sagen, hey, sorry, wir brauchen mal ein bisschen Abstand. Und dann ist aber was geschehen, wo ich dachte, okay, jetzt geht's los, jetzt fange ich an, richtig Spaß zu haben, weil es eben da noch jemanden gibt, der an diesem Friede, Freude, Eierkuchen, Diktatur der Fröhlichkeit sozusagen zweifelt und auch gar keinen Bock hat mit diesem, ich weiß ja nicht, was es ist, mit dieser Instanz, Gleichschaltung, Virus, Variante, der das hinterfragt und sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes dann später durchkämpft, ja. Das gewinnt einen wahnsinnigen Spin. Gerade auch in den letzten Folgen, wo man denkt, jetzt kann sich's ja gut auflösen, aber es läuft vielleicht erstmal gar nicht so, überhaupt nicht so, wie es laufen sollte. Also eigentlich liegen die Fakten auf der Hand. Da muss es lang gehen, aber nee, das klappt erstmal gar nicht. Und das finde ich schon einen sehr interessanten Cliffhanger.
Auch weil du Cliffhanger gesagt hast, auch das Ende ist finde ich, stark. Ich finde auch die letzte Szene ist stark.
Total.
Weil jetzt sagen natürlich auch viele, wir brauchen ganz dringend eine zweite Staffel. Wie es jetzt wirklich weitergeht, ist halt super offen. Weil das, finde ich, war das Schöne in der ganzen Serie. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich gedacht habe, okay, als nächstes passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Sondern jede Folge war immer so, ich bin rein und habe gedacht, was wird wohl heute wieder Abgefahrenes passieren?
Ja, bestimmt. Das haben sie gut hingekriegt.
Das war echt gut, echt gut. Und wer macht eigentlich was und wo führt das Ganze eigentlich hin?
Ja.
Super gut. Und dieses Thema, was du angesprochen hast, Tax, langsam, ja, es ist eine Slow-Burn-Serie. Also es ist einfach, man muss schon,
ja, man muss wird, das schon auch genießen können. Sie wird aber nicht langweilig dabei.
Nein,
zumindest nicht. Also das ist so.
Für mich auch nicht. Ich glaube aber, da muss man das mögen. Das ist auch, was ich bei Breaking Bad gerne mag. Da gibt es ja auch viel Slowburn, wo einfach auch nicht so viel direkt passiert, ja, aber allein die Dialoge und die Characters sind so witzig und so cool, dass du willst denen einfach zuschauen.
Ja, und die Characters sind, also man macht sich nicht lustig über die Carol. Was mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, das wirkt so authentisch. Also ich kann schon so nachvollziehen, also die Carol ist die Carol, also super geschauspielert, ja, also aber nie so cringe, aber gäbe es eben nicht diesen weiteren Charakter, diesen Mann, der das auch hinterfragt und sich auf den Weg begibt, dann wäre es mir vielleicht zu einseitig, ja. Und ich habe mir nur die Tage jetzt gedacht, vor dieser Folge als Vorbereitung, hoffentlich biegt es nicht falsch ab, dass wir dann bei Season 3, Season 4 sind und dann wachen alle im Himmel auf und es ist das Ende von der Serie Lost. Also wenn sie sozusagen gar nicht den Plot vorausgesagt haben, die Gefahr, ich habe Sorge, dass diese Gefahr besteht.
Also die Gefahr überhaupt nicht zu den Showrunners passen.
Ganz genau. Genau, genau. Also der Punkt ist folgendes, ich bin ja immer noch so peinlich unterwegs, dass ich ja bei Breaking Bad immer noch die letzte Staffel nicht geschaut habe, was ich mir jetzt ernsthaft vorgenommen habe, dass ich das jetzt mal machen sollte. Ich habe zumindest immer wieder gehört, dass sowohl Breaking Bad ein geiles Ende hat, Better Call Saul ein geiles Ende hat und dass Enden einfach da schon funktionieren. Und ich glaube auch, dass der Kollege weiß, wo das Ganze hinführt. Er hat nur selber gesagt, ein paar Staffeln braucht er schon, um das zu erzählen. Aber er braucht, glaube ich, auch nicht endlos viele. Also das kommt auch noch dazu. Er hat da schon einen Plan. Ich denke, der hat da einen Plan.
Ja,
und ich bin dafür, ihm diese Staffeln zu geben, weil er erzählt so schön.
Ja.
Ja, und ich würde auch gerne verstehen, will die Serie was kommunizieren? Also es gibt ja auch Leute, die sind mit der Situation super happy. Also man will ja, dass manche Leute glücklich sind und die denken sich, mein Gott, dann bin ich der Scheich, der König, der Massa auf Erden. Du, da lasse ich es mir gut gehen. Da gibt es das feinste Essen.
Ob die Serie was kommuniziert? Das
schönste Erwachsenen-Entertainment? So fucking what? Ja, also
ja, manche ja, Leute, aber ist doch alles gut. Tax, war das jetzt wirklich eine Frage?
Nein,
das ist
aber
das ist eine komplett sozialkritische Serie.
Total, von vorne bis hinten.
Von vorne bis hinten. Ich finde auch das ganze Thema AI, also alle aktuellen Themen sind da mit drin, ohne platt demonstriert zu werden.
Ja.
Das finde ich so toll. Das finde ich so toll, dass es echt, echt subtil ist. Und wenn man drüber nachdenkt, findet man immer wieder, was man sagt, ach scheiße, hat er das damit gemeint? Ach ja, das...
Genau, und es gibt Leute, die sehen so, hey, wacht auf, also jetzt nicht im Sinne von Aluhut, ja, aber so, hey, da stimmt doch irgendwas nicht, ja.
Ja, oder vielleicht auch im Sinne von Aluhut. Also das geht in alle Richtungen. Das ist super gut und man kann da, glaube ich, wirklich, ja, macht Spaß. Ja. Ich war echt angetan. Ich fand das Ende der ersten Staffel geil. Ich bin so gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Ja.
Weil die letzte Szene war schon geil. Also da könnte man schon was mit anstellen jetzt. ja, und jetzt aber die große Frage. Christian, hast du da gar kein Interesse an der Serie?
Doch, natürlich habe ich da Interesse dran. Ich habe nur nicht genug Zeit, das alles zu gucken, an das ich Interesse habe.
Ja, aber nicht so sehr. Also jetzt nicht vorne in deiner Liste, oder? Weil Breaking Bad oder Better Call Saul waren jetzt auch nicht unbedingt deine Go-To-Serien.
Nein, die haben wir, also Breaking Bad habe ich, glaube ich, ja nur, habe ich nicht ernsthaft probiert, weil es mich auch gar nicht so interessiert. Also so Gangster-Schmarrn und so, das ist halt gar nicht so meins. Und deswegen habe ich das nie geschaut. Better Call Saul dann halt eben erst recht nicht. Und also Pluribus würde mich halt schon, ich dodge ja wirklich alles, deswegen ich weiß echt wenig. Ich höre auch immer noch im halben Ohr zu, wenn ihr da redet, dass ich da ja nicht gespoilt werde. Weil es mich
spoilern doch nicht
am meisten interessiert von all dem, was der bisher gemacht hat.
Ja, geil. Ja, würde ich, also ich würde es dir empfehlen, aber stell dich auf ein bisschen Slowburn ein, was aber nicht unbedingt bei dir ein Problem ist.
Das habe ich schon gehört, aber ich habe auch von vielen gehört, die halt mit dem Slowburn nicht umgehen können, dann ist es halt nicht die richtige Serie für die.
Genau.
Weil es ist halt klassischer Slowburn und man darf halt nie Slowburn mit langweilig das verwechseln, weil wenn es langweilig ist, ist kein Slowburn. Also es ist ein Slowburn, muss trotzdem irgendwie Progress machen, halt zwar vielleicht langsam, aber es macht keine Ahnung, zieht auf die Charaktere ab oder whatever, aber es ist nicht langweilig.
Ganz genau, das ist echt ein Unterschied, aber das unterscheidet da draußen die das, also da kommen wir gleich nochmal zu den Leuten, die Sachen schauen. Ich glaube, ich sollte langsam echt einen Führerschein geben für Content-Konsum.
Vielleicht für die Serie oder Staffel 2 erwarte ich mir vielleicht noch so ein bisschen, ich weiß nicht, unerwarteten Gänsehaut-Brainfuck, dass man denkt, so, boah, krass. Also so ein bisschen creepy darf es noch werden. Also so eine Prise, ich will jetzt nicht Horror sagen, aber so.
Ja, ich glaube, das wird's
so, automatisch das kann noch mal, schon. Also das nicht alles so shiny, also es ist natürlich eh nicht shiny. Und das merkt man auch, wenn die Charaktere etwas emotional werden, finden ja nicht alle so gut.
Genau, gibt aber ja gleichzeitig, ich bin gespannt, welchen Drift es noch nimmt. Also es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt auch das Thema Mutation und so, an das habe ich auch noch gedacht. Also es gibt einiges an Möglichkeiten. Deswegen glaube ich, 3-4 Staffeln wird er sich schon noch nehmen, um da ein paar Geschichten zu erzählen. Ja. In dem Universum. Universum, wir machen weiter. Jetzt versuchen wir auch, möglichst spoilerfrei zu bleiben. Es ist auch jetzt schon wieder so lang her. Und wir haben Stranger Things geschaut. Und jetzt kommt's. Wir alle haben alle Folgen.
Alle?
Sogar der Fips. Mhm. Und der Fips ist der krasseste. Der hat nämlich einfach mal jetzt Binge-Watching-mäßig, obwohl die Staffel 5, glaube ich, kurz vorm Anlauf war oder schon anlief. Fips, hast du dir mal einfach alles reingezogen? Von Staffel 1 bis Staffel 5. Und das ist natürlich auch ein spannender Eindruck.
Ich hatte Christian, ja im ersten Lauf so meine Probleme und habe ihm dann einen zweiten Lauf gegeben. Und dann habe ich es halt in einem gleich mal durchgezogen, damit ich hier auch sinnvoll mitreden kann. Und euch gegebenenfalls auch sagen, wo ihr falsch liegt, weißt du?
Ja, falsch liegen ist ja gleich so ein Thema. Weil jeder da draußen hat gefühlt eine Meinung zu Stranger Things die letzten Wochen gehabt. Langsam ebbt's ab. Also mein Insta-Feed, da kommen jetzt schon eher so teilweise so Funny-Videos, so typische, so Comedy-Bits, wo einer sagt, oh, mein Kumpel ist immer noch hängen geblieben auf Stranger Things, der sieht in allen Zahlen irgendwelche Verschwörungen und in allen Zahlen irgendwie eine weitere Folge, die vielleicht ausgestrahlt wird. Also es ebbt jetzt doch ab, aber es war schon ein krasser Hype oder es war krass da. Also zumindest mein Feed war voll.
Das kann man ja nochmal sagen, oder? Angeblich sollte ja wirklich diese Folge kommen, aber war halt nicht, weil
nicht
so happy war vielleicht mit dem Schluss, ja.
Angeblich war aber auch nur ein Internet angeblich. Das hat, glaube ich, niemals irgendjemand gesagt, der irgendeine Ahnung hatte. Das hat irgendeiner erfunden und das hat sich verselbstständigt.
Das hat sich so verselbstständigt. Also erstmal, ich wollte damit sagen, also erstmal war der Feed allgemein voll, letzte Folge und so weiter. Und dann ging es langsam in die Richtung, es gab halt die Lager, alles beschissen, alles scheiße. Wir brauchen eine Petition, die letzte Staffel muss nochmal neu gedreht werden. Also das Game of Thrones Ding gab es direkt nochmal. Und es gab natürlich das Lager, das war halt nicht laut. Ich glaube, die fanden es halt einfach ganz cool, so wie es war. Es war halt eine Serie und sie haben ein Ende für eine Serie gefunden. Aber manche waren ja sowas von butthurt. Meine Fresse, dass ihre eigenen Theorien nicht aufgegangen sind. Dass nicht genau das passiert ist, was sie sich gewünscht haben zum Ende. Und dann kam eben genau noch dieser Drift rein, dass auf einmal so ein Phänomen losging. Es kommt nochmal eine Folge, eine geheime Folge. Wir haben da ein Muster entdeckt in den verschiedenen Einstellungen, in Hintergründen, in Buchrücken, die man, wenn man sie andersrum liest, erkennt man eine geheime Nachricht und so weiter und so fort. Das war ja auch abartig, oder? Was da abging.
Ich habe es gar nicht mehr verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Genau. Ich habe es nur am Rande mitgekriegt, dass da so ein Hype sich gebildet hat. Und es war aber im Prinzip vom ersten Moment an klar, dass es irgendein Bullshit ist. Also fand ich jetzt, so wie ich es gelesen habe, ich mir gedacht, nee, es ist irgendein Schmarrn jetzt. Also ich fand die nicht glaubwürdig, sagen wir es so, diese Gerüchte.
Also nicht nur ich fand alles, also die Gerüchte und so, das habe ich sehr schnell abgetan. Ich fand das ganze Drama danach, wie eigentlich fast bei jeder, also das ist doch mittlerweile jetzt bei jeder Serie, wenn die zu Ende ist, ist es doch so. Und deswegen habe ich das so schnell weggehört, so konnte man gar nicht gucken. ja. So schnell habe ich da weggeschaut. Weil es mich,
ich habe es ja versucht,
weil es einfach albern ist. Weil die Leute sind halt nicht zufrieden. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dann sagen, ja, kannst gar hier den Hardcore-Move wie Game of Thrones machen und halt quasi die Staffel innerhalb von 4 Folgen so schnell zu Ende bringen, dass keiner mehr weiß, was Sache ist. Oder du machst es halt wie Stranger Things, wo sie es halt wirklich zelebrieren, so viel Fanservice reinpacken, alles abfeiern und ein ordentliches Ende. Ich finde das Ende nicht nur gut, sondern sehr gut und ich finde es auch extrem geil erzählt. Also die letzte halbe Stunde von der letzten Folge ist Chefskiss, also ehrlich.
Danke, Christian. Danke. Du hast 100% unterstreicht es und mach noch 3 Ausrufezeichen dahinter. Sie haben ja gleichzeitig auch noch erklärt in der letzten Folge, dass sie sich zum Beispiel ein Beispiel genommen haben an den Herr-der-Ringe-Filmen und sie wollten auch so einen Epilog machen, der etwas ruhiger ist, wo eigentlich die Haupthandlung schon im Prinzip rum ist. Das war so ihr Vorbild und das wollten sie für diese Serie machen und das haben sie durchgezogen und das haben sie auf eine Art und Weise durchgezogen, dass ich wirklich, nach dieser Folge, ich war einfach nur selig, habe gedacht, wie geil war das.
Ja, es war ein richtiges Ende. Das Ende hat in jedem Kontext der Serie gut gepasst. Es hat, ich meine, es gibt genug Leute, die diese Epilog-Geschichten nicht so sehr mögen. Ich bin da auch nicht kein uneingeschränkter Fan davon, aber es hat gepasst. Es war nicht so viel und es wäre jetzt nichts, was ich der Serie irgendwie unterstellen würde, dass das Ende kacke war oder sowas.
Ja, Habt ihr diese Alice im Wonderland-Referenzen auch alle mitbekommen? So natürlich auch Outfit, wie die da rumlaufen im Gedächtnis und vom Wegner sozusagen.
Ja, und so.
Ja, genau.
Und halt, also, Rabbit und so, ja, ja.
Ja, das ist mir stark aufgefallen.
Für 50% der Sachen war ich zu dumm, glaube ich. Und für 50% der Sachen habe ich hier wieder so, keine Ahnung, so Screen Crush und Marvelous.
Ich habe auch noch so viel gelesen. Ich habe dann auch noch ein YouTube-Video. So viele kleine Details drin, so viele Ideen drin und alles irgendwie zu Ende geführt. Und natürlich bleiben ein paar Fragen offen. Aber man muss auch nicht alles übererklären. Man muss auch nicht jedes Mysterium aufklären oder sagen, warum ist denn der Charakter XY nicht mehr aufgetaucht in der letzten Staffel?
Ja, aber ein bisschen sind sie aber schon auch selber dran schuld, dass das so endet. Also, dass dieses Fanfeedback kommt, weil, also, vielleicht wirkt es nochmal krasser, wenn du so wirklich wie ich jetzt alle am Stück siehst. Ja. Aber das ist auch meine einzige. Also ich sag vorweg, bevor der Peter sagt, der Philipp macht meine Lieblingsserie schlecht. Das ist definitiv eine der besten Serien der letzten Jahre.
Wow, also, was geil ist, obwohl du so lange nicht reinkamst, ne? Krass.
Ja. Ja, ich hab's einfach die erste Staffel am falschen Punkt erwischt. Aber die Kritik, die sie sich von mir gefallen lassen müssen, ist, dass mir insgesamt die erste Staffel am besten gefallen hat.
Mhm.
Komplett.
Mir auch.
Als Staffel. Und was mir überhaupt nicht mehr getaugt hat, also ich bin froh, dass sie keine 6. Staffel mehr machen, sie sind von der Essenz der ersten Staffel am Ende so weit weg wie meine Socken von Lagerfeld.
Was meinst du konkret damit, weil es zu sehr in Richtung Horror geht? Oder?
Nein, aber die Essenz der ersten Staffel war dieses Coming of Age, dieses ein bisschen Mystery, dieser kleine verschworene Gruppe von Jungs und Mädels, die da ihr Ding machen. Und am Ende war es eine weltweite Konspiration mit Russen. Es hat nur noch gefehlt, dass die Außerirdischen irgendwo auftauchen. Also mir haben sie das alles so ein bisschen
zu krass
aufgeblasen.
Da muss man aufpassen, da bin ich dabei. Da sprichst du aber eigentlich von der 3. Staffel. Weil das mit den Russen,
da
der
ging's ganze los. Kram,
der wurde aber abgefackelt, der war ja nicht mehr
relevant.
In der 4. Staffel haben sie ihn dann noch aus dem Gulag hier geholt und also es hat sich
das
schon
Thema war aber nicht also, gut.
Nein, aber Russen nur ein Thema. Ich finde einfach, sie haben allgemein für mich persönlich wäre weniger mehr gewesen. Sie haben mir ein bisschen zu viel in diese Serie reingepackt.
Das stimmt.
Ja. Da war super viel drin, was super lustig war, was echt cool war, was nette Ideen war. Aber es war für das, wie die Serie angefangen hat, war das Ende schon ziemlich weit davon weg. Da waren dann die Kinder sind älter geworden, ja. Aber da hattest du zwischendrin, also es ist eine Actionserie geworden.
Ja. Und die Elfie war für mich irgendwie präsenter am Anfang und das ist zum Schluss eher die Max gewesen. Also ich hatte die Elfie gar nicht mehr so als Hauptprotagonistin drinnen. Und ich hatte mehr Spaß bei der Max zuzuschauen als bei der Elfie. So. Ja.
Ja, also ich tu mir, sie haben ganz viele tolle Sachen gemacht, ja, und es war wirklich berührend, sie hatten berührende Folgen und alles toll und es macht die Serie nicht schlecht oder sonst irgendwas, aber ich glaube, sie hätte die nachfolgenden Staffeln, es ging bei Staffel 2 los und es wurde, jede Staffel kamen irgendwelche krassen Komponenten dazu, am Ende war die halbe Kleinstadt schwer bewaffnet, irgendwo in irgendwelchen Paralleldimensionen unterwegs, übertrieben natürlich.
Ja, aber ich glaube, ohne diese Entwicklung hätte es schwer gehabt. Also hast du ja gesehen, Staffel 3 hat wenig Innovation reingemacht oder wenig in den Alltag gewandt, sondern hat quasi Staffel 1 nochmal gemacht in schlecht. Also das war leider...
Ja, also das ist, wie gesagt, das ist schwierig. Und
akzeptiere auch deine Kritik natürlich. Mich hat es nicht gestört, dass es sich in diese Richtung entwickelt hat. Aber du hast schon durchaus recht, ja, klar.
Ja. Ich wollte eher, also ich verstehe am Ende weniger Action-Serie als mehr Mystery-Serie und mir wurden es auch tatsächlich zu viele wesentliche Protagonisten. Da waren viele coole Charaktere dabei, aber es war dann einfach alles voller Charaktere nur noch, die irgendeine wichtige Rolle gespielt haben. Und also das, ich fand es einfach zu viel und das brauchen wir gar nicht lange drauf rumhacken.
Ja, aber ich finde ganz kurz, Philipp, da muss ich kurz was zu sagen, ich finde, dass sie gerade in der letzten Staffel sich wieder mehr fokussiert haben zum Ende hin und dass er jetzt auch wieder ein Kritikpunkt war, dass sie halt Charaktere, die sie vorher eingeführt hatten, jetzt einfach gar nicht mehr beleuchtet haben. Die haben sie einfach komplett rausgeschrieben. Ja. Um sich stärker zu fokussieren. Ich glaube, die Fehler wurden nicht unbedingt am Ende gemacht, sondern ich glaube, die Fehler wurden echt so
wurde
in der dritten Staffel, in der vierten noch gemacht, in der zweiten.
Genau, wir haben in der fünften haben sie das Ganze wieder ein bisschen eingefangen. Sie konnten halt dann nicht auf einmal sagen, oh, jetzt beschränken wir es doch wieder auf ein richtig kleines Scope. Das heißt, sie mussten halt bei dieser großen, allumfassenden Geschichte bleiben. Ja. Aber das haben sie gut zu Ende gebracht. Es hätte auch komplett den Bach runtergehen können wahrscheinlich.
Ja.
Sie haben es aber gut zu Ende gebracht. Und insofern, ich habe da keine Minute bereut, dass ich diese Serie geguckt habe. Nur also gerade, wenn du so alles am Stück siehst, dann siehst du halt diese Veränderung wahnsinnig deutlich, dass es von so einer kleinen Mystery-Serie zu einer Rambo-esken Action-Show wird.
Aber das glaube ich, genau. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass das gewollt war über die Jahre. Und mit mehr Budget kannst du halt einfach mehr geilen Scheiß machen, gell?
Und habt ihr das permanent angeschaut? Weil ich muss wirklich gestehen, gerade so bei den letzten Episoden habe ich festgestellt, ich war am Second Screen ein bisschen und dann, ich glaube, der Peter hat es heute mal erwähnt.
Das mache ich gar nicht.
Ja. Hat es erwähnt.
Ja, ich weiß aber, was du meinst.
Das soll ich nicht schauen, wenn ich mein Handy daneben
liegt. Langsamer ist oder einfacher und die Dinge wiederholt. Und ich dachte manchmal, das haben sie doch gerade eben erzählt. Ja, ich habe schon kapiert, was ihr jetzt machen wollt. Ja, ich habe schon kapiert. Ich guck mal, ob
sie haben, Nachrichten haben sie, was das Neues meine ich mit, ist.
Ja.
Ja, meinte ich aber, Tax, sie haben, ich weiß, was du meinst, glaube ich, sie haben so viel in diese Staffel reingepackt, dass sie sich sehr viel auch wiederholend erklären mussten.
Wir klettern da jetzt hoch und damit das Ding, okay, ja, also ich kletter zuerst, ja, wie wir schon am Anfang hochgeklettert sind, lass uns gleichzeitig, nee, wir klettern alle
Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen und ich glaube aber, dass sie die Komplexität, die sie reingebracht haben, in der letzten Staffel jetzt, mit diesen ganzen, da ist einfach Komplexität
drin.
Die für das Standardpublikum von Stranger Things einfach ein bisschen zu hoch ist. Und ich glaube, die mussten so oft erklären und auch sehr bildhaft. Ja, ich habe da echt einen Prass. Ich glaube nämlich auch, dass einfach so viele Deppen diese Serie geschaut haben. Ich fand nämlich jetzt gerade, das war jetzt alles fundierte Kritik und echtes Besprechen einer Serie. Das, was ich aber im Internet gelesen habe, war einfach nur lauter Dumme auf einem Haufen.
Ja, das ist überraschend, das jetzt checken. Wieder.
Ja, und da ist es mir richtig, zu viel geworden. Und noch eine Sache, ich sage jetzt kommt ein Rant. Ich bin gerade, jetzt kriege ich einen richtigen Crash-Out, sage ich euch. Wisst ihr, was aufhören muss? Was unbedingt aufhören muss? Und das macht zum Beispiel der Christian und der Philipp machen das nicht. Die Idioten, die auf Letterboxd oder sonst wo ein Review schreiben, aber gar kein Review schreiben, sondern einen Satz schreiben, die wollen irgendeine geile Punchline raushauen, wo du gar nicht weißt, was sie damit sagen wollen und geben dann irgendein Rating. Hört mit dieser Scheiße auf. Geht doch bitte auf Instagram, auf TikTok und sonst was, macht ein Video.
Ich lese das nicht, was ist so eine Punchline? Ich wollte es nur verstehen, so kompletter Verriss oder irgendwie nur so ein Statement.
Nein, gar nicht. Nicht mal ein Verriss, sondern einfach nur ein lustiger Spruch, einfach ein Wortspiel vielleicht, weil ihnen was Geiles eingefallen ist. Da machen sie jetzt ein Wortspiel zu dieser Folge oder zu dieser Serie und schreiben das da. Und es ist überall bei Letterboxd. bei Letterboxd überspringe ich jedes Review, das nicht mindestens 3 Zeilen hat, weil das immer so ein Bullshit ist. Und solche immer Leute...
2 Zeilen Reviews.
Nein, deine Reviews sind immer, du schreibst halt was, du schreibst ein Urteil, toll. Du schreibst ein Review und wenn es nur kurz ist. Und diese ganzen Deppen, das sind dieselben Deppen, die sich aufregen, wenn irgendeine Serie nicht nach ihrem Gusto was richtig macht. Dann wird auch wieder, dann wird halt irgendwo mitgesurft, die Kommentare sind ja genauso schlimm zu solchen Serien, zu solchen Folgen. Und das hat mich richtig angekotzt. Hört man ja vielleicht auch. Und ich glaube, dass die Zielgruppe vielleicht bei Netflix echt dann eine andere ist als woanders. Ich glaube, da schauen einfach viele unbedarfte Menschen etwas, was vielleicht auch manchmal ein bisschen komplizierter ist. Ja, und ich
habe auch sagen haben lassen, dass sie halt vor Jahren, also bei uns, wir sind ja lange genug damit jetzt konfrontiert gewesen. Also ich wollte ja auch noch dazu sagen, ich habe ja auch ein aktuelles Gen Z Review dazu, weil meine Tochter hat sich das ja jetzt angeschaut, die jetzt 14 ist und die natürlich vor 10 Jahren noch nicht Stranger Things geschaut hat, aber halt dann immer viel gehört hat und hat dann auch schon mitbekommen, auch dass ich das toll finde und so. Und jetzt, da hat sie natürlich den Hype mitbekommen, die letzte Staffel, und hat sie jetzt auch alle nachgeholt. Und also von der kam nämlich nicht das negative Feedback wie jetzt vom Fips, dass sie sich in eine falsche Richtung entwickelt haben, sondern ich glaube, das hat sich für sie schon genau in die richtige Richtung entwickelt.
Ja, das kann schon sein.
Komplett gewollt, zielgruppenorientiert und das passt. Ja. Aber was ich so geil finde, das ist halt eine Serie, die jetzt meine Tochter mit 15, die mit keiner Anspielung da drin irgendwas anfangen kann, die Serie genauso geil
nicht findet, mal die Musik, nicht die Produkte,
Der Physiklehrer auf den Knopf drückt und ruft Melon und ich halt hochspringe, meine Tochter hat gesagt, was machst du da? Und so, ja, also ja.
Ja, also, geil.
Gleich gern. Also das finde ich faszinierend geil.
Und das musst du erstmal hinbekommen, gell? Und dann gibt's halt wahrscheinlich einfach dieses Rauschen an Negativität und das ist wieder viel lauter als einfach dieses Abfeiern von genau sowas. Krieg mal sowas hin. Mach mal so eine Serie, die so viele Generationen dann doch begeistert. Krass.
Ja.
Auf verschiedenen Niveaus.
Und Stranger Things wird uns in Erinnerung bleiben, glaube ich. Also das war eine sehr gute Serie.
Ja. Wie gesagt, bei mir wahrscheinlich insofern diese Veränderung nicht so willkommen wie bei anderen Leuten, weil ich halt diesen Coming-of-Age, 80s-Feeling in der ersten Staffel wahnsinnig geil fand.
Ja, das stimmt.
Ja, das hat... Und das ist mir danach komplett abgegangen. Das
aber
ist
ich
komplett
sag dir auch, gegangen. Ich finde aber gerade am Ende kommt ja schon wieder was, aber zwischendrin ist schon ganz viel, was damit nichts mehr zu tun hat. Bin also ich voll, vollkommen dabei.
In der 5. mit hier Holly the Heroic.
Und ja, The New Generation.
Die haben das so gut. Richtig gut wieder reingebracht, finde ich. Das war richtig gut. Ich habe auch Erica ja so gefeiert. War die jetzt in der 3. oder 4. schon? Ich glaube, in der 4.
In der 4. war die so präsent, ja.
Ja, und da habe ich die schon so gefeiert. Das war die...
Mega-Wortwitz, ja, total toll. Ja,
ja. Und jetzt Holly habt und Derek denn, allein schon so gut.
Richtig, und habt ihr denn die echte letzte Folge, die dann ja dann noch nachgeschoben wurde, das Making-of, habt ihr das auch gesehen?
Nein, noch nicht. Das ist noch geplant.
Ich fand es super gut. Du hast gemeint, ein bisschen sehr viel Bauchpinsel. Ich fand es gar nicht so viel Bauchpinselei. Ich fand es echt bewegend und beeindruckend so am Ende auch, dass du richtig gemerkt hast, wie die Kids einfach mit dieser Serie aufgewachsen sind.
Habt ihr diesen Gossip auch mitbekommen, dass sich Hopper und Elfi irgendwie anscheinend nicht verstanden, aber waren scheiß, oder?
Das war Wochen vor der Premiere.
Ja, scheiß drauf.
Das hat irgendeiner gestreut.
Ja, okay.
Ja, mega. Schade, dass es sehr wenig auf die, weil das musst du dir mal vorstellen, das ist ein riesen 150 Millionen Dollar Gedönsprojekt. Ja.
Die können sich das gar nicht leisten. So.
Und so. Ich finde so Making-ofs immer ganz toll, wenn die so ungeschönt dann auch zeigen, weil ich meine, es wird ja nur angerissen, wie die quasi reingehen in die Produktion und sagen, ja, bis Ende noch nicht geschrieben. Und
das war Wasser auf die Mühlen wieder von den Idioten natürlich, gell? Das war uns schon allen klar, dass die das endet. Jetzt, das erklärt alles. Sowas, meine Fresse. Ja, aber was sehr viel war in dem Making-of, würde ich empfehlen, wenn ihr nochmal rein wollt in die Welt, weil irgendwie macht es echt gut, das Making-of, dass man nochmal in der Stranger Things-Welt drin ist. Ich finde, sie haben sehr viel zum Thema Set-Design und so gezeigt und das war schon beeindruckend, was die da gebaut haben.
Das fand ich auch, ja.
Ich habe mir nur gedacht, der arme Herr Wegner, also da das Kostüm anziehen und so, habe ich mir gedacht, okay, den Job möchte ich auch nicht haben. Also,
aber war es auch für ein cooler Schauspieler, mögen. Ne?
Der war richtig gut.
Und ich glaube, dass wir den noch oft sehen jetzt, weil der hat auch so eine krasse Stimme und der hat echt, der ist auch so ohne seine Maske echt eine Erscheinung. Also der glaube ich, kommt jetzt ganz oft. Der wird jetzt wahrscheinlich wieder in jedem zweiten Film und so vorkommen. Leute, auch wir müssen weitergehen. Auch wir müssen es loslassen. Ja. Und weil sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Wir machen mal einen kurzen Einblick in eine weitere Serie, wo der Christian und der Tax bereits reingeschaut haben, und zwar in Fallout Staffel 2. Ich habe sie bisher noch nicht geschaut. Philipp, hast du denn schon reingeschaut?
Ich bin auch up to date, ja.
Ach, du bist auch up to date. Ja, dann könnt ihr alle drei drüber sprechen. Tax, willst du vielleicht noch mal ganz kurz was zu sagen, und dann könnt ihr ja eure Meinung noch dazu äußern.
Ja, ich habe einfach einen Riesenspaß am Gucken von Fallout, wie sich sozusagen unsere Protagonistin mit dem Ghoul immer streitet. Sie sind kein richtig schönes Pärchen. Eine Hassliebe will ich es nicht nennen. Und diese ganze Welt, das holt mich so sehr ab. Und die größte Freude, die ich habe, ich hoffe noch immer, dass irgendwann mal dann ein Fallout-Spiel neu für die PlayStation auch rauskommt. Also, dass man das irgendwann auch mal erspielen kann. Und aktuell, also ich bin jetzt gerade bei der
Variante angekommen. Der war jetzt gerade wieder gut. Kann man das noch kurz, also es gibt bereits Fallout-Spiele für die PlayStation. Ne? Also,
erst am Anfang hat er auch so formuliert, es wäre geil, wenn es da mal ein Spiel
gäbe. Deswegen sage ich es nur, also das ist dir schon klar.
In spielbarer Qualität mit Unreal 6 Engine, keine Ahnung. Ja,
also, ja, also danke, es gibt Gerüchte zum
Das wird dir bei Bethesda nicht Fallout passieren. 3.
Nee, ja, also siehst ja, Oblivion war jetzt auch nicht so geil. Aber es gibt Gerüchte, dass rechtzeitig zum Ende von der Fallout-Staffel gibt es einen Drop von Fallout 3
Remake. Ja, ich bin gespannt.
Das Remake, das keiner gewollt hat.
Ich bin gespannt, aber, ob ein Remake oder wieder ein ganz lausiges Remaster bei den anderen Teilen jetzt, die einfach eigentlich gar nicht Fallout besser sind.
Aufgepolished, das hat ja auch Shitstorm recht abgekriegt.
Ja. Okay, aber genau, es ist natürlich eine Videospielverfilmung, ne? Nur für den Tax gab es bisher nichts in Annehmen. Qualität zu spielen.
Ja, richtig, genau. Kann auch erst in ein paar Jahren kommen, ja. Ja, und ich finde es irgendwie super entertaining, ja, sei es von der Brüder- oder Bruderschaft, wenn die da unterwegs in ihren Rüstungen sind, die Leute ferngesteuert rumlaufen, also ich finde es mega abgedreht und ich komme mit diesem Setting total gut klar, ja, also mich kannst du ja jagen mit Western, aber trotzdem hat so ein bisschen, weiß nicht, Western-Look, Wüste und so. Und trotzdem, weiß ich nicht, es ist ja jetzt auch kein Cyberpunk oder Steampunk, aber irgendwie, keine Ahnung, diese Mischung holt mich ab. Und auch mit diesem Brainfuck, wo sie dann die Leute quasi aus dem Kryo-Schlaf quasi auftauen, rausholen. Und ich finde den Humor einfach super.
Das,
ja.
Also es taugt mir einfach halt sehr. Dass es so einen unique Style hat.
Also das genau. Das macht nicht etwas nach, ja.
Ja, wie man seit Fantastic Four weiß, bin ich überhaupt kein Freund von so retro-futuristischem Kram. Mhm. Aber das, was sie da gemacht haben, so wie sie es gemacht haben, funktioniert es bei mir wieder.
Ja.
Und es ist auch, weil das ist nicht so platt retro-futuristisch, sondern das fühlt sich alles halt total gamey an und also das ist halt einfach total, total nett. Ich habe Fallout jetzt nicht ewig gespielt, weil die Spiele halt schon sehr speziell sind, sage ich jetzt mal. Aber ich kenne sie und ich kenne die ganzen Fraktionen und den ganzen Krempel und dann ist es schon echt witzig, ja. Allein schon mit ihren Uniformen und was weiß ich was und diese Vault Dwellers und ja, das ist einfach eine gut gemachte Serie, ja.
Was mich interessiert, funktioniert es noch so gut wie Staffel 1? Also bei euch jetzt?
Unbedingt. Also ich hatte Lacher drinnen. Ich will das ja nicht auf die Arbeit beziehen, aber da bewirbt sich jemand, der da frisch aus dem Kryoschlaf aufgewacht ist. Und da fragt er, was seine Qualifikation war. Und da fragt er, ja, ich war Assistent der Geschäftsleitung. Er so, ja, interessant, ja, klingt ja ganz gut. Was war denn deine Aufgabe? I did the lunch orders. Und ich so, ja, genau, perfekte Qualifikation. Ja. Also ich dachte, Wahnsinn.
Also mein größtes Problem mit der Serie in Anführungszeichen ist, dass die erste Staffel schon wieder 2 Jahre her ist. Das ist für mich immer zu lang zwischen 2 Staffeln. Ich hasse das, wenn sie das machen.
Habt ihr den Recap geschaut? Habt den Recap geschaut vorher?
Hätte ich mal machen sollen, habe ich nicht gemacht in dem Fall.
Also keine dedizierten, nur das, was so
angeboten wurde. Ja, also das ist so, deswegen hat es was gebracht? Also
es hat schon was gebracht. Aber nicht viel, weil die Charaktere wusste ich jetzt schon noch. Aber so diese overarching Story, das hat schon was gebracht. Aber, so, jetzt kommt der Tax, mag es nicht hören. Also, für mich funktioniert Season 2 überhaupt nicht.
Ich freue mich auf jede schon mit.
Die stinkt. Mhm. Also, die erste, ich weiß nicht, was, also ich muss mir wahrscheinlich die erste nochmal angucken, ob ich jetzt auch dasselbe Problem mit der ersten habe, weil damals war ich ja total begeistert. Und die hat mir richtig gut gefallen, das Setting gut.
Da waren wir alle super happy mit.
Die Story war gut. Und jetzt, das ist so ziellos. Also da ist überhaupt kein Zug im Sinn, wie die Rahmenhandlung weitergeht.
Es wird in den letzten.
Ja, es muss sich ein bisschen fangen. Ja, ja.
Das muss schon wieder. Noch nicht geschaut. Ansonsten bin ich
schon. Es fädelt sich schon so ein klein bisschen wieder ein, aber ich gebe dir recht, die zweite Staffel wirkt mehr wie eine Aneinanderreihung von guten Szenen als wie eine durchgängige Erzählung.
Das ist mein Problem.
Ja.
Und auch diese Civil War in der Brotherhood, da komme ich noch nicht so ganz mit zurück. Wie sie das Roman Empire abgefrühstückt haben, da stehe ich immer noch mit offenem Mund da.
Und ach, der Kevin allein zu Hause, das hat mir nicht getaugt, oder? Hat irgendwie Kevin allein zu Hause. Sorry, das war so schlecht, dass ich das mental ausgemappt habe mit meiner Retro-Futura-Euphorie. Tatsächlich, danke, dass du
das sagst.
Das ausgeblendet. Ja, ich dachte, das gab es gar nicht. Ich habe das verdrängt.
Nein, die spielen eine Riesenrolle und deswegen fand ich das, es war einfach nur albern und das war irgendwie so, es war so klamaukalbern.
Und es war auch nicht lustig, ja genau.
Ich habe auch momentan null Reiz, jetzt die letzte Folge nachzuholen und so. Ich werde schon noch fertig schauen, denke ich mal, aber dass ich jetzt da jede Woche da sitze und mir die neueste Folge reinziehe, das ist jetzt...
Also schau die Folge von letzter Woche, die fand ich echt gut. Also ich war gut
aber unterhalten. Aber was der Christian sagt, ist das, was ich bisher so mitbekommen habe. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum ich es bisher einfach noch nicht geschaut habe. Ich habe noch nicht so viel Positives gehört. Ich habe gehört, dass es Production Value ist weiterhin gut, aber es ist irgendwie so ziellos und so ein bisschen langweilig.
Da gehe ich schon mit. Also es wirkt nicht so stringent erzählt, nicht so konsistent erzählt und ja, und wie gesagt, ein bisschen Aneinanderreihung von guten Szenen, die an sich gut sind, aber ich hatte vor dem ersten in Erinnerung, dass es ein stärkeres Storytelling hatte, und zwar viel stärker. Ich finde es jetzt nicht schlecht, ich finde es unterhaltsam zum Angucken, aber so diese riesen Hyperitis vom ersten Teil, die ich auch sehr gerne mochte, die erste Staffel, die stellt sich jetzt nicht mehr ein. Ich habe tatsächlich bisher ein bisschen die Schuld gesucht darin, dass ich eben kein Recap geguckt habe. Vielleicht einfach vieles nicht mehr so wirklich weiß, aber wenn Christian jetzt sagt, er hat einen Recap geguckt und er empfindet es genauso, dann war es vielleicht nicht der Recap, der
fehlt. Aber sagt er jetzt die Season 3 ab? Also ich brauche schon noch eine Season 3. Ich hoffe, dass es schon noch weitergeht.
Die ist, glaube ich, schon in Produktion.
Ah, dann bin ich beruhigt. Ja.
Nee, ich glaube, also ich habe gehört, dass Amazon nicht unbedingt alles macht, was unser Cast denkt
und so. Ja, also bitte leg ein gutes Wort für mich. Ist es nicht so schlecht, wie es jetzt Fips und Christian sehen? Also es ist schon
schauenswert.
Ja, genau.
Also, ja, aber allgemein hat es jetzt nicht mehr diesen Stellenwert, wie gerade die erste Staffel.
Ich bin für Volt 69, passt schon. Also passt schon. Okay. Und ich finde Voltec einfach auch einen total geilen Namen.
Ich glaube, du hast einfach die Spiele nicht gespielt. Das ist alles, alles aus den Games, korrekt. Ja,
genau.
Ist auch gar nicht mehr dann so lustig eigentlich, weil dann hat man es ja schon in den 90ern gespielt.
Ja, und
Fallout 1 und 2
über Tax. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Spiel, das kann dann der Tax auch spielen.
Ich habe tatsächlich Fallout installiert, dachte, ich habe jetzt das Update installiert. Das war am besten super.
Marian Studios
und Fallout. Was du immer denkst.
Ja, und dann.
Was du immer denkst.
Mindestens
wir machen weiter. Und da gibt es zu Fallout gibt's sicher noch ein Fazit. Ich gebe euch noch einen schnellen Eindruck. Ich habe ja schon gesagt, es gibt einen neuen Streaming-Service, HBO Max, ja, überall Werbung, wunderbar. Man kann es jetzt mit RTL Plus abonnieren, man kann es uns bei Prime abonnieren und so weiter und so fort. Ich habe jetzt einfach mal einen Monat das Premium-Tier für 16,99 oder so, mir einen Monat jetzt gebucht, um einfach mal zu sehen, was es kann. Und
Ich habe gestern Angebot für 12,99 bekommen bei mir über Amazon.
Du kriegst immer diese komischen Hartz-IV-Angebote. Ich weiß nicht, warum.
Da muss ich gleich zuschlagen, ey.
Nee, vielleicht aufs Jahresabo, dass das aufs Jahr das dann kostet.
Na, also es war der Monatspreis angegeben. Da stand
nichts also dabei. Es ist auf der offiziellen Webseite, Premium kostet 16,99 und da schreiben sie ja auch schon, ab 1. Januar 27 kostet 17,99. Das schreiben sie jetzt schon. Also jedes Abo kostet 1 Euro mehr ab Januar 27.
Okay.
Genau, es gibt ein Basisabo für 6 Euro, ein Standardabo für 12 und ein Premium für 17. Also Standard kostet 12, aber Standard hat halt kein 4K und kein Atmos. Und deswegen wollte ich es mir holen, weil ich mir ja dann auch A Night of the Seven Kingdoms direkt anschauen möchte und dachte ich mir schon, jetzt probierst mal aus und schaust mal, wie gut das 4K ist. Und ich wollte auch schauen, was so unterwegs ist und die haben halt schon all ihr Zeug in 4K. Das ist halt schon ganz geil. Jetzt die ganzen Serien, die bisher bei Sky rumgegammelt sind mit ihren HD-Versionen, zum Beispiel The Penguin und so weiter, die ich noch nicht geschaut, aber unbedingt schauen möchte, die gibt's halt jetzt da in der 4K-Version.
Das ist
halt
ja, schon cool. 4K ist schon wichtig. Ich stelle es bei WOW auch fest. Also wenn es HD ist, ab und zu passt es schon, aber 4K brauchst du heute schon beim großen Fernseher.
Ja, und der Punkt ist halt, zum Start von HBO Max sind einige Sachen bei Sky rausgeflogen aus dem Angebot, nicht alle. Und die neueren Sachen, die werden alle nur noch bei Max kommen. Aber Sky hat einen Sonder. Die werden punktuelle Deals mit HBO haben, dass sie auch Sachen direkt zum Launch bei sich haben. Aber wenn man wirklich immer das Aktuellste sehen möchte, dann kann man sich schon überlegen, HBO Max sich dann zu nehmen. Und Sky verliert für mich jetzt halt komplett langsam. Ne? Also jetzt ist dann wirklich nur noch ein bisschen Fußball-Bundesliga drin und ich glaube, dass ich mein Sky-Abo kündige. Ich bin jetzt dann wirklich an dem Punkt, dass ich sage, ich brauche es dann nicht mehr. Wegen 2-3 Fußballspielen im Monat brauche ich kein Sky-Abo für 40 Euro. Ja.
Und ja, das ist halt HBO Max ist halt schon eines der teureren noch, ne?
Absolut, absolut. Und du kriegst teureren und schlechteste Qualität, weil die App ist geil. Also ich habe auf dem Apple TV die HBO Max App installiert. Alles, wie man es kennt. Es kommt einem so vor, als wäre das eine gebrandete Disney Plus App so ein bisschen. Also sie ist sehr nah dran, auch von der Bedienung. Content ist richtig viel schon drin, serienmäßig, auch filmemäßig. Zum Beispiel One Battle After Another ist ja direkt auch schon drin in HBO Max zum Beispiel. Und ich glaube auch da werden es Superman ist drin. Genau. Da geht richtig was und genau, ich habe dann A Night of Seven Kingdoms erste Folge geschaut. Es ist ja eine Game of Thrones Spin-Off-Serie, die relativ wenig mit Game of Thrones zu tun hat, was glaube ich recht erfrischend ist und was auch in der ersten Folge bisher recht erfrischend ist. Also ich habe richtig viel Spaß damit, weil ich auch dieses Buch kenne. Das sind so drei Kurzgeschichten oder drei so Novellen. Der Heckenritter von Westeros heißen die auf Deutsch oder Tales of Dunk and Egg. Und da geht es halt um so einen Ritter, der so ein Heckenritter ist. Ein Heckenritter ist übrigens sowas Ähnliches wie ein Heckenpenner, im wahrsten Sinne des Wortes. Heckenritter haben nämlich keinen Herrn und ziehen durch die Lande und schlafen auch oft einfach irgendwo in Hecken oder unter Bäumen. Deswegen heißen die Heckenritter. Hedge Knights auf Englisch. Und diesen Hedge Knight, das ist der Hauptprotagonist von dieser Serie. Und der will zu einem Turnier, weil damit verdienen sie sozusagen ihren Lebensunterhalt, dass sie zu Turnieren gehen und dann dort kämpfen und halt versuchen, ein paar Gulden zu verdienen und vielleicht sogar an Ansehen zu verdienen, zu gewinnen über die Zeit. Ziemlich cool, wenn man so ein Schwerter- und Ritter-Setting mag. Ich denke, Tax, für dich ist es deswegen gar nichts. Ne? Also es hat, glaube ich, für dich, außer der Humor, ist da nicht viel drin, ja, was dich abholt. Ja, ja.
Also mit Christian, Piraten bin ich sofort dabei, aber nur Ritter?
Nee, Piraten hat es nicht. Christian, ich glaube, für dich ist es voll was, obwohl es kein Fantasy-Anteil hat, das haben sie auch schon extra gesagt. Aber es ist der Game of Thrones-Anteil, den man so kennt, so von den ganzen Characters und von den Lagern und wenn dann da so ein Fest ist oder so mit lustigen Events, auch relativ viel Humor bisher schon drin in der ersten Folge. Ist auch recht kurz, sind glaube ich nur 6 Folgen die erste Staffel, die sind jetzt alle so knapp, also eine gute halbe Stunde lang. Kann man richtig gut wegsnacken, glaube ich. Und eine Sache sage ich noch dazu, das ist kein Spoiler, weil das passiert relativ früh und das ging jetzt auch schon durch Social Media mehrfach. Sie spielen auch ein bisschen damit, dass sie zwar eigentlich Game of Thrones sind, aber wenig mit Game of Thrones zu tun haben. Es gibt nämlich am Anfang eine Szene, wo man diesen, diesen Hedge Knight sozusagen sieht, das steht er so im Sonnenuntergang und dann, das ist gerade so nach 5 Minuten und man denkt, jetzt müsste ja langsam mal so der Trailer kommen. So typisch Game of Thrones mäßig würden wir ja schon einen Trailer, also so einen Folgentrailer erwarten oder ein Intro erwarten. Dann fängt auch schon die Game of Thrones Musik so leise im Hintergrund an, wo du denkst, boah geil, jetzt kommt gleich so ein Game of Thrones Ding. Und dann kommt ein harter Cut und man sieht, wie der Hedge Knight hinter einem Baum ist und hinter dem Baum scheißt. Inklusive Sound und Optik. Und die Musik ist auch aus. Und das ist wirklich wie so ein Statement. Wir machen hier unser eigenes Ding und das ist alles ein bisschen anders.
Ja, so war es. Die Eulen redet das Leid. Falls es jemand
kennt. Ja, ganz genau. Es ist sehr, sehr authentisch.
Der Kunibert.
Und es ist so richtig in your face. Und das hat mich, wusste ich jetzt, das ist geil, das will ich mir anschauen, das ist echt mal ein bisschen was anderes. Und dafür lohnt sich es jetzt schon mit dem HBO Max-Abo. Ansonsten schaut einfach in den Katalog, wenn ihr sagt, da ist viel drin, macht es wieder Tax, oder? Einfach mal buchen für einen Monat, irgendwas durchbingen und dann wieder kündigen. Und wenn wieder was Cooles reinkommt, buchen.
Genau, deswegen ist das ja mein Plan, wenn überhaupt. Die erscheinen ja wöchentlich jetzt, oder?
Die erscheinen jetzt wöchentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich es komplett schaffe mit meinem Abo jetzt, aber ich habe es ja im Sinne der Geekzone abonniert. Ich glaube, es ist gerade so, dass ich noch einen Monat verlängern muss, wahrscheinlich, damit ich es ganz sehen kann.
Und ich kann jetzt auch das Mysterium aufklären. Ich habe mich total vertan und zwar, ich habe es ja über Prime Video nur das angeboten bekommen und es war natürlich das Standardpaket für 11,99 im Monat. Das ist nur Full HD und zwei Geräte. Deswegen, da gibt es gar kein Premium-Paket bei Prime, beziehungsweise
richtig. Halt
über die Webseite nicht. Ich weiß nicht, ob es allgemein nicht
ist. Das habe ich gesehen.
Macht sie da den Wow-Move, oder ist das so?
Ja, es gibt auch die Kombination mit RTL Plus. Da gibt es auf der HBO-Seite gibt es ja mit RTL Plus so ein Angebot. Und auch da gibt es nur HBO Max Basic oder HBO Max Standard in Kombination mit RTL Plus Premium. Aber es gibt kein HBO Max Premium in Kombination mit einem RTL Plus Premium. Also es scheint so, als würde man HBO Max Premium wirklich nur bekommen, wenn man separat über HBO bucht. So wirkt es gerade. Ich habe bei Prime auch gesehen, dass es eben das Premium da nicht gab.
Ja. Aber da muss ich jetzt mal schauen. Also nochmal 17 Euro im Monat.
Machen, wenn es sich lohnt. Also, wenn man sagt, ich will One Battle After Another sehen, ja, bevor ich mir jetzt 5 Euro leihe, sind schon mal 5 Euro drin. Und dann vielleicht noch den Hedge Knight und einen Penguin kann man auf jeden Fall mal schauen. Ich glaube, dann ist man eh schon. Und für den Philipp gibt es ja eigentlich The Pit. Und The Pit ist ja eigentlich voll deins, oder?
Ja, das habe ich auch schon darüber nachgedacht, ob ich das nicht mal gucken will. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mir jetzt erstmal dann auch wieder von einem anderen Service trennen, weil es wird langsam ein bisschen albern.
Also, ja, es ist wirklich so. Ja, es ist, also ich werde den auch, wie gesagt, ich habe es jetzt noch, aber ich werde es dann auch nicht dauerhaft haben, sondern nur buchen, wenn ich es brauche. Und vielleicht Sky jetzt dann kündigen. Ja, es ist, glaube ich, over. Ich brauche den Schmarrn nicht mehr, wenn ich dann so viel zahle für so schlechte Qualität.
Ja.
Gut, dann, lieber Philipp, wir sind ordentlich schlecht in der Zeit heute, aber du hast noch einen Rundumschlag parat und zwar ein Stephen King Special. Du hast dir einfach mal gedacht, ich schaue mir jetzt mal alles, was
von Stephen verfilmt
wurde, an. Hast du da schon vorher mal was gesehen oder waren das alles für dich neue Sachen?
Ich habe tatsächlich The Dome hatte ich schon mal gesehen. Da bin ich auch nur, also ich sage jetzt erstmal kurz, was ich alles geguckt habe, oder?
Genau, bei The Dome wollte ich nur kurz fragen, du meinst Under the Dome, oder?
Under the Dome. Under the Dome, ja. The Dome war das auf RTL mit Musik und so. Egal.
Mit Scooter,
genau. Under the Dome, ja. Under the Dome, Welcome to Derry haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Sag ich es jetzt richtig? The Mist, The Fog war ein anderer. The Mist, also die Stephen King-Geschichte.
Nosferatu. Die Serie, oder?
Ich habe die Serie geguckt, tatsächlich.
Also das sind jetzt alle Serien, oder? The Mist?
Ja, genau. Ich habe The Mist geguckt, Nosferatu habe ich geguckt, Mr. Mercedes habe ich mir alle Staffeln reingetan, Under the Dome, dass ich es nicht wieder falsch sage, habe ich mir reingetan und The Long Walk. Wollte Christian eh noch drüber sprechen heute.
Also Filme auch, okay.
Children of the Corn 2020, da gibt es, glaube ich, 500 Millionen Verfilmungen. Ich finde den Stoff immer noch total gruselig von der Grundidee her. Running Man Reimagination von 2025. Das habe ich mir jetzt mal so alles der Reihe nach reingetan. Die älteren Filme, die ich schon kannte, die habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Ich habe versucht, nur Sachen zu gucken, die ich noch nicht gesehen habe. Under the Dome habe ich auch nur so grob nochmal drüber geguckt, weil ich ein paar Sachen an meinen mannigfaltigen Theorien zu Stephen King...
Ich muss nochmal echt rein... Running Man wusste ich gar nicht, dass das von Stephen King ist. Das ist ja sehr spannend.
Running Man hat als Richard Bachmann geschrieben. Das war eins seiner ersten Bücher. Und die Geschichte mit Schwarzenegger, die ist weit weg von dem, was in
Buchen passiert.
Das eigentlich angefangen habe. Also es fing an tatsächlich mit Welcome to Derry, hatten wir geguckt. Und Mr. Mercedes habe ich dann geschaut. Da hatte ich ja auch die Bücher gelesen. Das war eine.
Hast du alle drei gelesen?
Meine letzte große Stephen King Mammutgeschichte. Und meine Stephen King Verfilmungen haben ja so ein gewisses Etwas. Ne? Die sind, also es gibt wenige, die wirklich gut sind. Es gibt einen Haufen mittelmäßige und einen Haufen richtig schlechte. Und ich habe mich jetzt einfach mal darauf konzentriert, rauszufinden, was ist eigentlich das Problem? Weil irgendwie, ich glaube, ich habe für mich das Problem mit diesen Serien und Filmen gefunden. Mr. Mercedes zum Beispiel ist so ein, fängt relativ cool an. Die erste Staffel hat mir richtig, richtig gut gefallen und dann ging es relativ stark bergab.
Ganz kurz, das sind ja drei Staffeln. Das sind pro Buch eine Staffel, oder?
Ich weiß nicht, ob sie sich genau an die Grenzen vom Buch halten, aber so sinngemäß, ja.
Ich habe da nur das erste gelesen und das fand ich ja wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich habe die
das war richtig leider gut.
Noch nicht gelesen.
Ja. Die Bücher waren auch durchgehend relativ gut, aber richtig ist mir das Problem, dann, das ich zumindest damit habe, ich weiß nicht, ob das für alle gilt, aber ist mir dann bei diesem Nosferatu aufgefallen.
Die Nosferatu, eine kurze Frage. Sorry, Fips. Nosferatu ist doch von seinem Sohn, oder? Das Buch.
Das ist von seinem Sohn?
Ja, ich meinte nämlich, weil deswegen dachte ich nämlich erst, war geil, weil ich fand von seinem Sohn so manche Bücher auch ganz gut.
Joe Hill. Ich muss auch sagen, also stimmt, du hast recht, aber er schreibt ja tatsächlich, also das kannst du kaum auseinanderhalten. Ja.
Deswegen finde ich auch die Bücher von seinem Sohn ganz gut teilweise. Ja. Nosferatu habe ich aus Gründen bisher Bogen drum gemacht.
Lustig, weil er macht nämlich genau das Gleiche wie sein Vater. Also klar, wahrscheinlich hat er es da auch gelernt. Ja, aber er tut tatsächlich genau das Gleiche und bei Nosferatu tut das sehr intensiv. Und zwar bei Stephen King sind die übersinnlichen Elemente, die er reinbringt. Das ist jetzt diese Kuppel in Under the Dome oder die in den letzten, wenn du es noch nicht gelesen hast, dann erzähle ich da noch nicht so viel dafür, in den letzten Staffeln von Mr. Mercedes. Die sind relativ abstrakt. Ganz extrem auch bei Nosferatu. Und das funktioniert im Buch ganz gut. Also in Nosferatu ist es sehr eindeutig. In Nosferatu gibt es diese sogenannten Innengestalten. Das sind irgendwelche Dinge, in denen die Hauptprotagonisten, das ist so X-Men-mäßig, die sind so ein bisschen mutiert und sind extreme Kreative und die können mit ihrem Geist Sachen manifestieren und das sind ihre Innengestalten. Und mit diesen Innengestalten können sie dann zwischen verschiedenen Realitätsdimensionen wechseln, ganz blöd erklärt. Ja? Und diese Innengestalten sind bei jedem irgendwas anderes. Und wenn du das Buch liest, dann ist es ganz cool beschrieben. Also die eine hat halt so eine Brücke, mit der sie in die, ist es für sie eine Brücke, eine alte Brücke, über die sie in diese Fantasiewelt gelangt. Und wenn du es in einer Serie hast, wird es auf einmal gegenständlich. Und da hört es auf zu funktionieren. Da hört es auf zu funktionieren. Das ist so ein Muster, das ich im Nachhinein, deswegen habe ich auch so viele andere Sachen noch mal geguckt, bei fast allen Stephen King-Verfilmungen, die richtig schlecht sind oder die richtig daneben gingen, war es immer der Versuch, irgendwas Abstraktes aus seinem Kopf, was in den Büchern abstrakt dargestellt ist.
Genau, was du im Buch auch dir dann natürlich nur vorstellst und dadurch ist es auch nur in deinem Kopf. Also was anderes, als es einfach zu sehen, gell?
Und im Film ist es einfach was im Buch, wenn du es liest, du weißt ja nicht mal, existiert das wirklich. Ja, das ist dieses Ambivalente bei ihm, dass du weißt, ist das jetzt nur im Kopf der Leute? Und im Film ist es auf einmal da. Und das nimmt, glaube ich, ganz, ganz viel von dieser Magie raus, die die Bücher ausmachen.
Das kann gut sein. Also deswegen funktioniert bei Derry oder bei Ace zum Beispiel das Thema mit dem Clown, oder deswegen funktionieren die Filme trotzdem gut, weil der Clown ist einfach so deutlich sichtbar.
Genau.
Einfach eine Figur, die da ist.
Ja, ganz genau. Das ist bei den ganzen anderen Sachen auch so. Also hier The Long Walk zum Beispiel. The Long Walk hat sehr, sehr wenig wirklich Übersinnliches.
Hat der eigentlich,
Christian, eigentlich hat er überhaupt nicht wirklich was Übersinnliches. Das ist einfach eine schön erzählte Geschichte. Und entsprechend kommt, finde ich, ein Film raus, der definitiv zu den besten Stephen King-Verfilmungen gehört.
Geil, okay.
Das schicke ich jetzt mal voraus. Ich weiß nicht, wie der Christian den gesehen hat. Ich fand, der war toll gespielt.
Und übersinnlich ist halt immer super, super spannend. Also, ja.
Ja, falsche Geschichte, Dax. Falsche Story.
Ich glaube, du hast die Message nicht verstanden. Sondern es geht, glaube ich, gerade bei den Stephen King-Sachen, je übersinnlicher es wird, desto schwieriger ist es wohl, das zu verfilmen, okay, dass es dann noch funktioniert, weil es einfach
diese
Übersinnlichkeit platt macht.
Also das ist zwar so ein bisschen eine Binsenweisheit, dass die Sachen, die du über Bücher verfilmt werden, werden die zu gegenständlich. Das ist eine Binsenweisheit sowieso. Ja,
ja.
Aber bei ihm ist es halt extrem, weil er sogar in seinen Büchern in meinem Kopf ein ganz abstraktes Gebilde erschafft. Das ist wie, ich weiß nicht in welchem Buch, sich der Protagonist gerne in sein Gedankengewölbe zurückzieht. Ich kann dir genau sagen, wie das im Film ausschauen würde, und das wäre richtig beschissen.
Das wäre so ein Gewölbe, überall Bücher, so ein Bücherei.
Ja, das wäre ja irgendwie das was ganz.
Das würde gut gemacht bei Kammerbett in seinem Gedankenpalast. Aber das aber nur so.
Ja, aber das stimmt schon. Das würde bei Stephen King überhaupt nicht funktionieren.
Aber also, wisst ihr, was da der Punkt ist?
Ich glaube auch im Stoff, dass die guten Filme sind. Also sowas wie Shawshank Redemption oder Green Mile oder eben auch Stand By Me und so. Aber auch Misery, was ja auch null Übersinnliches hat. Das lässt sich halt auch so viel leichter verfilmen. Ist auch massenkompatibel und sowas alles. Und deswegen gibt es da auch Geld. Ich glaube halt einfach, wenn man das sinnvoll macht, kriegt man das auch besser verfilmt. Aber sowas wie The Mist ist ja auch, also der Film jetzt, die Serie fand ich nicht gut, schon mal
reinzugehen. The Mist enthält aber auch wiederum den mysteriösen Bestandteil, das ist ein super Wortspiel, den mysteriösen Bestandteil nicht mit so einem abstrakten Ding.
Null, genau. Es gibt nichts Psycho, also es gibt keine Gedankensachen.
Genau. Und das ist genau das, was bei Nosferatu halt die zentrale Rolle spielt. Deswegen fand ich das trotz hoher Production Values und super guter Schauspieler eine grauenvolle Serie. hat null funktioniert. Deswegen meine ich, dass sein Sohn macht es noch extremer als er vielleicht. Vielleicht ist mir es deswegen da aufgefallen.
Ja, aber es ist eine spannende Theorie, weil es ist schon so, also Philipp, ich bin ja auch echt Stephen King-Fan, aber primär eigentlich von den Büchern. Und ich finde ja, dass er einfach, das größte Talent, das er einfach hat, ist wirklich Dinge zu beschreiben, sowohl Charaktere, aber auch so unfassbar abstrakte Dinge zu beschreiben. Und ich habe dann so ein klares Bild im Kopf, dass ich sogar ein Problem damit habe, grundsätzlich, wenn ich dann seine Filme oder die Serien dazu sehe, weil ich da einfach eine klare Vorstellung, wie das ausschaut.
Aber nicht nur, selbst, ich glaube, das funktioniert selbst dann nicht, wenn du das Buch nicht gelesen hast. Weil ich glaube, du brauchst diesen Prozess, wie sich bei dir im Hirn dieses abstrakte Bild konkret formt, damit das eine Wirkung entfaltet auf dich. Wenn du es wie hier zum Beispiel das Mädel, das über ihre Brücke geht, bei Nosferatu, oder die fährt immer mit dem Motorrad rüber, wenn du weißt, hey, das ist irgendwo in ihrem Kopf, irgendwo erschafft sie sich so eine mystische Innengestalt, mit der sie zwischen denen, und das ist für sie ist das halt eine Brücke, bei dem anderen ist es sein altes Auto, mit dem er fährt. Und das ist, oder ist es halt der alte Rolls-Royce oder was der da hat oder so, und damit kann er da wechseln, dann entsteht da ein abstraktes Bild. Wenn die tatsächlich einfach über eine alte Brücke drüber fährt, sieht das total bescheuert aus. Weißt du, ich glaube, das ist einfach, die Wirkung ist eine ganz andere, weil dir der Weg zu dieser Vorstellung fehlt, die King ja wirklich langsam immer aufbaut.
Also das ist ein Punkt, ich glaube aber auch, und da bin ich nochmal beim Christian, Under the Dome ist für mich das beste Beispiel, Under the Dome, also die Arena ist das deutsche Buch, das liebe ich, also ich finde, das ist eins seiner besten, ist einer der besten Kings, meiner Meinung nach. Die Serie kannst du wegschmeißen dagegen. Die hat damit überhaupt nichts. Die ist so beschissen.
Die hat auch so Direct to. Also das ist natürlich ein Problem, ne? Wenn du eine Serie der total billig und scheiße produzierst.
Genau.
Sind aber jetzt zum Beispiel weder Mr. Mercedes noch Nosferatu. Die sind beide sehr, sehr wertig produziert. Ja?
Okay.
Also wirklich hohe Production Value. Aber Mr. Mercedes, die erste Staffel, ist auch richtig packend. Die ist richtig gut. Und gegen Ende, je mehr das Ganze dann ins Übersinnliche geht, ja, desto bescheuerter wird's. Also ich will dich jetzt nicht spoilern, weil du hast es noch nicht gelesen, aber
ich weiß so ganz grob, was in den Buch 2 und 3, ich weiß, dass es in was Übersinnliches dann geht, was du ja in der ersten Buch eigentlich gar nicht hast.
Nee, überhaupt nicht. Deswegen hat die erste Staffel super funktioniert. Und das war mein Kick-Off, diese ganze Geschichte.
Ja, geil.
Ich dachte, hey, ich muss es rausfinden, warum. Und ich hatte da diesen Verdacht. Und für mich hat er sich zumindest erstmal bestätigt. Dann hast du natürlich Ausnahmen wie einfach wirklich scheiße produzierte Sachen. Ja. Aber nochmal, Christian, wie fandst du denn The Long Walk eigentlich?
Also ich fand den mega gut. Der hat mir so richtig, richtig gut gefallen. Ich hatte davor das Buch noch nicht gelesen. Ich habe auch extra gewartet. Also ich habe das, wie schon, da ist nochmal, ich habe bei Audible nochmal zugeschlagen, auch wieder mit David Nathan.
David Nathan liest halt so geil.
Der liest halt so geil. Und habe halt extra gedacht, nee, ich schaue erst den Film, weil ich einige negative Stimmen gehört habe. Also ich habe den Film geschaut und konnte keinerlei negative Stimmen nachvollziehen, weil ich fand das gut erzählt. Ich fand das vom Setup so minimalistisch gut. Ich hatte so ein
paar Fragen. Kann man das spoilern, dass die Leute da freiwillig mitlaufen? Also kann man das erwähnen? Ja. Oder also, ist das ganz zentral, dass man das nicht verraten kann?
Alle Männer können sich melden. In der Lotterie werden gezogen, um da halt mitzugehen. Langen Walk. Und wenn der Letzte, der noch geht, hat einen Wunsch frei und kriegt Geld. Und das ist halt ein dystopisches Amerika, durch einen Großkrieg wirtschaftlich am Boden, keinerlei Zukunftsperspektiven.
Und das finde ich super unrealistisch eigentlich.
Total. Es wird halt nur so angerissen und das finde ich halt, mag ich ja immer so gern, wenn es halt nur so angerissen wird und du kannst es komplett deiner Fantasie überlassen, was da alles passiert. Es ist auch so zeitlos. Also es ist vom Setting her, glaube ich, sowohl der Film als auch das Buch sehr stark, glaube ich, so, also 70er, 80er, glaube ich, so angesetzt. Ja,
obwohl es wirklich, das könnte echt jetzt sein, das kann aber egal wann.
Das Einzige, woran du es merkst, ist halt echt an den Autos, an den Fahrzeugen, die nebenher fahren. Die sie gekleidet sind nebenbei. Daran würdest du es halt erkennen, aber ansonsten ist es vollkommen egal, welcher Zeit es spielt. Ja. Und ich fand den Film mega. Also der hat mich richtig bewegt und richtig berührt. Genau.
Ja.
Und,
war auch also, toll gespielt, muss man sagen, ne?
Total toll gespielt. Wirklich mega gut gespielt.
Auch Mark Hamill spielt damit, oder war das nicht so? Oder habe ich es falsch?
Ja. Das Witzige ist, dass ich das Buch echt cool finde. Das ist auch gar nicht besonders dick und ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass man das gut verfilmen kann. Aber anscheinend hat es funktioniert. Also ich kann.
Ja, also das ist das Geile. Ich habe danach das Buch und es sind ein paar Kleinigkeiten. Also ich würde echt sagen, das sind Kleinigkeiten. Ja, das sind okay. Nein, es gibt eine größere Sache, die anders ist, aber das sage ich jetzt nicht.
Geil.
Aber das stört überhaupt nicht. Also das stört überhaupt nicht. Das, was eigentlich, also und das finde ich für den Film passt es besser, weil es halt, glaube ich, auch so kompatibler ist. Da ist das Buch so Stephen Kingiger. Also da sagt er braucht da jetzt nicht noch irgendwie was noch drumherum. Und ich fand das, also zum Verfilmen, ja, würde ich dir recht geben, aber wenn du erst den Film siehst und dann das Buch siehst, hey, wie viel du da wiederentdeckst da drin, das ist also wirklich
ist
so viele Sachen.
Ich finde, ich meine, bei mir ist das Buch echt lang her, dass ich es gelesen habe. Sie haben die Stimmung total gut erwischt, finde ich. Also die Stimmung haben
ja, dann muss ich jetzt echt schauen. Die Stimmung ist das Ding eigentlich bei dem Ganzen. Das lebt von der Stimmung und deswegen konnte ich mir gar nicht so vorstellen, dass es als Film funktioniert, weil als Buch hast du da echt so ein bisschen Kopfkino. Echt geil. Noch ein Beispiel dazu übrigens. Habt ihr ja eh schon alle gesehen, ist deswegen jetzt auch nicht in deiner Liste, aber bei The Green Mile gibt es auch noch eine Sache.
Ja.
The Green Mile ist sowieso ein wahnsinnig geiler Film, aber da ist es krass, dass der Film und das Buch, das ist so, als wäre das Buch das Drehbuch. Das hat, ja, ich habe nämlich da auch, da habe ich nämlich Film geschaut und dann direkt Buch gelesen. Das ist so 1:1 verfilmt. Echt schon krass. Also, das spricht auf jeden Fall auch für das Werk.
Hat auch wieder den Vorteil, dass es zwar diese übersinnliche Komponente gibt bei The Green Mile.
Ja, aber die
nie irgendwie auch nur versucht wird zu vergegenständlichen oder zu erklären. Weder im
Beziehungsweise
Buch noch
Philipp,
im Film.
Wieder, das Übersinnliche ist auch da wieder schon im Buch, ich sag jetzt mal eine Person oder ein Tier oder sowas, was einfach dann 1:1 so gezeigt werden kann. Da muss man dann kein Bild, kein Gedankenkonstrukt umwandeln.
Ne? Genau, woher diese Fähigkeit kommt, gibt sich das, versucht aber weder das Buch noch der Film zu erklären, warum diese Person diese Möglichkeiten hat. Das ist halt einfach so, fuck off. Ja? Und das funktioniert dann am besten. Und The Long Walk sind wir uns einig, Peter, nächstes Mal ein Quickie noch von dir dazu, bitte.
Genau. Unbedingt, ja, habe ich echt Bock drauf.
Lohnt sich auf jeden Fall. Die zwei anderen neueren, wo ich noch kurz bis ganz schnell was dazu sagen will, hier Children of the Corn 2020. Wie gesagt, ich finde diese Grundprämisse, also die Kinder, die Eltern oder vielmehr die quasi das Dorf ausrotten, weil sich die Eltern gegen den Mais versündigt haben, finde ich immer noch total spannend. Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges Buch war oder eine Kurzgeschichte ursprünglich. Aber finde ich super.
Oder die zwischen den Reihen gehen oder sowas war das.
Ja, ich
war das Kinder, das. War das Kinder des Zorns? War das im deutschen Titel Kinder des Zorns?
Ja, das war die Kinder des Zorns im Deutschen, ja, genau.
Ja. Children of the Corn übersetzt Kinder des Zorns, klar. Korn,
ja, weiß schon. Genau, ja. Nee, aber ich mochte die immer gerne. Der Film war jetzt, das war halt so die tausendste Aufguss. Das haben wir schon, gibt es ja zig Teile von und das ist halt quasi jetzt die auch so ein Remaster mit ganz coolen Schauspielern, also speziell das Chefkind, das chefböse Chefkind, das Mädel spielt das richtig, richtig gut. Also die fand ich richtig creepy. Aber es ist alles in allem jetzt kein Film, wo ich sage, boah, den musst du angucken.
Da vielleicht lieber die Novelle oder die Kurzgeschichte lesen. Oder?
Ja, also das ist auch absolut nichts Neues. Und im Kontrast dazu fand ich jetzt wieder den Running Man richtig, richtig gut.
Okay,
also
okay.
Der hat mir total gefallen. Der hatte so von der, für Taxi eine ganz wichtige Frage, von der Ästhetik, vom Stil. Brutal an, irgendwie so an Judge Dredd irgendwo erinnert.
Ja, also. Ja. Mhm.
Und aber auch richtig, richtig schön erzählt. Also es ist nicht so dieses, wir fliegen zum Mars, wie mit Schwarzenegger damals. Ich weiß nicht, wer die Story damals vergewaltigt hat. Damals war der super.
Mars war Total Recall, nicht Running Man.
Ach so, stimmt, entschuldige. Ja, verwechselt. Ja, ja hier. Oh. Entschuldigung, passiert. Bei so vielen Filmen. Nein, du hast recht, war Total Recall. Aber Running Man war auch die Show war schon ganz anders aufgesetzt.
Vom Feinsten. Ich habe mir den vor gar nicht so lange nochmal angeschaut. Und es ist einfach echt kein guter Film. Und hier Schwarzenegger in seinem Spandex da. Aber so geile One-Liner auch wieder drinnen. Und halt dieses Sub-Zero und
Es war halt ein typischer Actionfilm aus der Zeit.
Und ich habe damals, knapp zu jung für das Kino, konnte nicht hingehen, dann habe ich mir das Buch gekauft und haben das Buch gelesen und dann habe ich so, boah, geil, ja, bin mal gespannt, wie sie das mit dem Schwarzenegger dann, und dann schaue ich den Film, bin ich im falschen Film.
Ja. Das ist wirklich, der hatte wirklich nichts damit zu tun am Ende. Und aber wie gesagt, also das Remake in dem Fall ist tatsächlich der bessere Film. Deutlich, deutlich, deutlich besser. Es ist natürlich alles irgendwo ein bisschen cheesy, aber ich denke, das ist Absicht vom Styling her schon. Und ja, die Story ist jetzt nicht bahnbrechend, aber er macht total Spaß zum Anschauen.
Also ja, und Edgar Wright kann schon was. Ne?
Also Edgar Wright. Ne? Oh Gott, ich bin ja so ein Fanboy von Edgar Wright.
Das also der letzte schlimm, Film, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Last Night in Soho war dein Film davor. Den fandet ihr, glaube ich, auch sehr gut.
Die Idee. Ich zumindest.
Der war Teil der Gigson damals, 2021, ja?
Ja.
Ich erinnere mich.
Ja, also Christian, du hast ihn ja eh schon auf Will ich noch gucken bei Letterboxd gesetzt. Kannst du kannst du, glaube ich, bedenkenlos machen. Also es ist kein Josh Brolin und sowas, kommt total cool. Und ja, also
gute Aber Philipp, Film, Philipp dann, hast du, dann hast du für dich ja eigentlich recht schön dekonstruiert, wann funktioniert für dich zumindest eine Stephen King-Verfilmung und wann nicht. Dann kannst du eigentlich in Zukunft, wenn du das Buch kennst, kannst du ja genau sagen, lohnt sich da jetzt, dass ich die Serie oder den Film schaue oder lasse ich es gleich bleiben?
Kannst wahrscheinlich vorhersehen. Ich werde es natürlich aus wissenschaftlichen Gründen nicht tun.
Wir kennen dich ja, genau.
Aber ja, und Mai, also wie gesagt, aber der Running Man, also Mai, besonders intellektuell war die Story jetzt nie. Ja? Aber ich glaube, wer das Buch mal gelesen hat, weiß ungefähr, was er kriegt. Und das hier ist viel, viel näher dran. Also mir gefällt es deutlich besser als die Ani-Version, auch wenn im Internet mit diesen bösen Menschen schon wieder ganz so, es hat gar nichts mehr mit Running Man zu tun, den wir lieben.
Oh, don't get me started. Ja, aber Philipp, was heißt das jetzt? Bist du jetzt gerade schon durch oder hast du jetzt noch mehr auf deiner Stephen King-Liste, was jetzt noch zusätzlich kommt?
Ah, jetzt mal erstmal eine Pause und guck wieder andere Sachen. Ich habe auch schon ganz viele andere Sachen gemacht und jetzt muss ich mich ja eh erstmal ein Wochenende mit euch ins Kino sperren.
Eben.
Das heißt, ich werde bis dahin wahrscheinlich gar nicht mehr so viel gucken, dass mein Hirn aufnahmefähig ist.
Sehr gut, wie ein Schwamm. Jetzt erstmal nichts mehr und dann können wir am Wochenende das aufsaugen. Aber wir sind noch gar nicht am Ende der Folge, weil nämlich der Christian auch noch drei Machwerke hat, über die er sprechen möchte. Und zwei davon, Philipp, da musst du auch was beitragen. Da versuchen wir mal. Es müssen jetzt keine Quickies werden, aber so ganz ausschweifend sollten wir jetzt auch nochmal
wieder. Ja, so viel ausschweifend gibt es auch gar nicht. Ich fange mal an mit Freaky Tales.
Ja.
Das ist, glaube ich, schon das, wo mancher sagt, hör, was ist jetzt das? Der ist ziemlich, also, ja genau, und ich verstehe gar nicht, warum, weil er ist ja mit Pedro Pascal und das ist ja so einer, die Max.
Den konnte ich auch schon immer sehen.
Das ist auch mit dem Tom Hanks. Bist du auch schon so weit beim Pedro oder was?
Nein, es geht noch, aber ja, es ist so witzig,
also, wo der überall mitspielt. Also er ist auch hier ziemlich Pedro Pascalig. So vom seinem Acting-Style, muss ich schon sagen. Aber ich kann den schon immer noch ab. Und Freaky Tales ist aber nicht nur mit Pedro Pascal, sondern mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Schauspielern. Und zwar ist es nämlich ein Episodenfilm, der in den 80er Jahren spielt. Und zwar genau genommen, glaube ich, 1987. Ich muss spicken. Ja, 87 in Oakland. Und es sind so vier Geschichten, die ineinander greifen und miteinander verwoben sind, aber auf den ersten Blick erstmal noch nicht so richtig, aber dann halt so auf dem zweiten und halt so eine Rahmenhandlung und echt toll erzählt. Und fängt auch schon super gut an mit so der ersten Staffel, mit so ein paar Punkrock-Jugendlichen, die mit Nazis Stress haben und das dann auch mit einer legendären Straßenschlacht endet und die Nazis richtig auf die Fresse kriegen. Und das ist schon mal gut, wenn so ein Film so losgeht.
Das ist ein guter Anfang.
Und dann, genau, die letzte Episode kriegen die Nazis noch mehr aufs Maul, was noch mal besser ist und das ist alles richtig toll. Und, also ich muss echt sagen, die Erzählweise ist mega gut. Also A, nicht nur die Episoden, weil Episodenfilme liebe ich eh immer. Wenn sie dann mit einer Rahmenhandlung auch noch gut durchdacht zusammengehalten werden, noch mehr. Und wenn sie dann so unterschiedliche Machwerte sind, wo man dann denkt, hey, haben da unterschiedliche Leute auch geführt oder so, aber in dem Fall ist es nicht. Dann nochmal. Überraschend ist auch, die Leute, die Regie gemacht haben, habe ich nur bisher Miss Marvel von denen gesehen und das ist jetzt nicht so gerade das Meistermachwerk gewesen. Ansonsten kenne ich nichts von denen. Und war halt dann umso mehr begeistert. Aber der war halt auch, ich glaube, der lief auf irgendeinem Fantasy-Filmfest, lief der auch und deswegen war ich dann eh schon angeheizt und dann gab es ihn bei den 99 Cent, gibt es jetzt nicht mehr, aber ist zu erwarten, dass der wahrscheinlich dann bald bei Prime kommt. Und da unbedingt zuschlagen. Und jeder, der so auf 80er Jahre steht, Episodenfilme, Action, bisschen Drama, alles
gut. Wird markiert, muss ich schauen, ja.
Du hast Partygewalt nicht erwähnt. Partygewalt ist wichtig.
Partygewalt, genau. Und ein geiles Rap-Battle in der Episode 2.
Ja, du bist ja jetzt eh voll drin, seit deinem Haftbefehl.
Ja, logisch, genau. Ja, den ja sogar die Grünen hier noch verwenden, um den Söder ein bisschen richtig ins richtige Licht zu rücken.
Stimmt, das war heute irgendwie in den Nachrichten durch die Filterbubble, war nicht so geil, ja. Den Bizon.
Und genau, Freaky Tales. Fips, noch was dazu zu sagen?
Nö, kann ich nur zustimmen. Ein total geiler Film. Tom Hanks habe ich kaum erkannt. Richtig schön, richtig geil. Und also ich hab diesen,
du magst aber, du magst Tom Hanks nicht, oder? So war da war doch was.
Nee, eigentlich nicht so sehr. Aber wie gesagt, in dem Film hat es unfassbar. Also, nee, stimmt nicht. Ich mag ihn nicht in jeder Rolle. Also ich mag Tom Hanks, aber ich mag viele seiner Rollen nicht. Okay, ich finde, er spielt nicht jede Rolle gut. Ja, okay. Aber das ist ein anderes Thema, das fangen wir heute auch nicht mehr an.
Das fangen wir heute nicht mehr an. Aber nee, Empfehlung von euch beiden. Aber,
Hammer, Hammer. Auch der Dialog, also allein wegen dem Dialog zwischen Pedro Pascal und Tom Hanks, da habe ich mich so lachen müssen, der war so super. Ja, ja, definitiv.
Genau. Geil. Dann kommen wir jetzt noch zu einem Schritt. Zu einem strittigeren Punkt. Also das hat mich jetzt total überrascht. Ihr sprecht jetzt gleich beide über Nobody 2. Ich kann euch jetzt nur eine Sache sagen. Ich habe da echt dann extra nochmal hingescrollt. Bei uns im Discord wurde ja von einem Kollegen hier schon ganz deutlich gemacht, was das für ein beschissener Film ist im Vergleich zum ersten Teil. Alles falsch gemacht.
Der Kollege, dessen Namen wir hier jetzt nicht nennen, weil er so einen schlechten Filmgeschmack hat.
Und jetzt kommt ihr, weil seht ihr das genauso, dass The Nobody 2 ein absoluter Scheiß ist und alles wurde verkackt, was man verkacken kann?
Nicht Christian? Ganz. Mal behaupten. Nicht ganz. Ich teile die
Meinung. Sehr diplomatisch.
Okay. Meinung, nur rudimentär. Ja, ich habe Angst um mein Leben. Nein, also ich weiß nicht, auf welches falsche Pferd er da gestiegen ist. Ja, man kann den Film schon scheiße finden, wenn man mag, aber ich verstehe nicht, warum. Weil ich meine, Nobody 1, den haben wir alle, also alle, die ihn gesehen haben, hier zumindest voll gefeiert. Ich ja sowieso, weil das ist so ein, auch so dieser, mit diesem Regisseur, der war Ilja Naischuller beim ersten, der davor Hardcore Henry zum Beispiel gemacht hat, also eigentlich nicht zum Beispiel, sondern es war das Einzige, was er vorher richtig als großen Film gemacht hat, ansonsten nur so Shorts. Und der kann Action so geil inszenieren. Und da war ich damals schon beim ersten Nobody so fast ein bisschen enttäuscht, weil er mir kam es manchmal so ausgebremst vor, aber hab den Film schon trotzdem 2-3 Mal gesehen, weil der einfach richtig geil ist. Und der erste ist schon richtig dumm, ja? Also ich meine, was soll denn das? So ein Ex-Cleaner, der halt mit seiner Family zusammenlebt und halt nochmal einen Crash-Out kriegt, weil sie seiner Tochter das Hello Kitty-Armband klauen und dann halt den Russen ihr gesamtes Drogengeld verbrennt und halt dann wundert, wenn er dann alle platt machen muss. Natürlich ist es dumm, was soll's? Ist klar, die Action ist 1A gewesen, beim ersten schon, beim zweiten. Habe ich ja schon gehört. So, sorry, bitte. Wolltest du was sagen,
Fips? Nee, ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gelacht.
Ich glaube, ich nur beigepflichtet, ja.
Beim zweiten war ich dann auch so ein bisschen skeptisch, weil es ja dann mit diesem, also was willst du denn jetzt da draus lassen? Weil ich meine, der Twist ist quasi weg, die Charaktere sind alle da, naja, du kannst es richtig geil machen oder du versemmelst es halt. Da war ich halt skeptisch und dann habe ich schon viel gehört, so, war nicht so gut und alles, aber weiß nicht, was die sich erwartet haben, ob die sich einen ernsthaften Film erwartet haben oder sonst irgendwas. Ich meine, er geht mit seiner Family in Urlaub. Dorten sind alle korrupt, weil sie halt für Sharon Stone als super böse Mafia, die böseste böse Frau der ganzen Welt, die ganze Russen-Mafia halt in die Tasche steckt, sich da anlegt und dort alle platt machen muss. Natürlich mit Christopher Lloyd, mit seinem Vater und mit seinem Bruder RZA, der Samurai-Auftritt hat. Hey, das ist, ich habe mich weggeschmissen. Ich hab gefeiert ohne Ende.
Das super war richtig geil. Gut. Ich habe auch richtig Spaß gehabt.
Ja, genau.
Und ja, also im Discord, wenn ich das gerade so lese, hört sich das ein bisschen an, als hätte man sich da einfach mehr Handlung erwünscht. Aber wenn der erste schon gar nicht so viel Handlung hat.
Das hätte aber gar nicht zum Thema gepasst, da Handlung rein. Warum Handlung reinbauen?
Also aktuell hat man das halt nur die Verbindung in die Hauptdarsteller und sonst ist da keine Verbindung zum ersten.
Es erzählt halt die Geschichte von Nobody weiter, ne?
Ja.
Und das, also ich finde, das macht er, wie Christian gesagt hat, ziemlich, ziemlich cool, ziemlich konsequent. Ich habe mich nicht dabei gelangweilt, ich hatte im Gegenteil viel Spaß. Die Action war cool, die hat nochmal voll funktioniert. Bob Odenkirk in der Rolle sowieso geil. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich da jetzt groß auszusetzen haben müsste. Aber vielleicht wirklich wieder so ein Erwartungshaltungsding.
Erwartungshaltung, Geschmäcker, aber vielleicht auch einfach wo man gerade Bock drauf hat. Und vielleicht hat
ich
man
auch. Ich freue mich auf Berieseln lassen. Das wird ein Spaß.
Ja. Ja, also ich meine,
so hört sich es auch ein bisschen an.
Bei John Wick so der Effekt, ne? Also John Wick 4, also eigentlich schon ab John Wick 2. Weil John Wick 1 halt so ganz anders ist, finde ich, als wie es dann mal bei John Wick 2, 3, 4 ist ja abgeglitten ist. Und bei Ballerina zum Beispiel hat es dann wieder komplett bei mir funktioniert. Mhm. Wo ich mir halt gedacht habe, okay, quasi anderes Franchise, aber halt, also nicht anderes, selbes Franchise, aber halt andere Side-Story. Und da habe ich halt, da bin ich aber mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rein. John Wick ist halt durch 2, 3 und 4 für mich ein bisschen verbrannt. Ich finde die immer noch okay, gut. 4 ist echt fragwürdig manchmal, aber trotzdem gute Action. aber halt Ballerina und bei zum Beispiel der Fuel, der Nobody 2 auch sehr mochte.
Auch von uns auf dem Discord, ja, genau.
Genau, und der hat Ballerina halt nicht gemocht. Also er meint, totaler Scheißdreck, hat überhaupt nicht funktioniert bei ihm.
Ja, witzig.
Also es ist halt, es ist schon manchmal sehr, es ist halt subjektiv. So sind wir
ja. Wobei, wie gesagt, also Ballerina bei mir ja auch nicht so gezündet hat, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich fand nicht völlig scheiße, aber auch nicht wirklich gut.
Ja. Dann ist bei also Nobody 2 einfach so, Erwartungen nicht so hochschrauben, Action erwarten, Berieselung erwarten, wie es der Tag schön gesagt hat. Und dann kann man sich den, glaube ich, schon geben.
Freue ich mich drauf.
Glaube ich auch. Ja, Christian, dann hast du noch was für die gute Stimmung gemacht, oder wie?
Ja, genau. Und also wenn ihr dann noch richtig was für die gute Laune wollt, Warfare gucken. Der nächste Kriegsfilm von Alex Garland nach Civil War.
Allein Alex Garland muss ich den ja noch schauen, weil da bin ich ja schon ein bisschen Fan.
Ja, also ich glaube, es hat noch jemand anderes mitgemacht, keine Ahnung wie, aber den musst du schon gucken. Ich sag mal so, jeder, der so ein bisschen, weiß ich, an was Interesse, also ich würde sagen, das ist für mich so ein Film, der definiert, was eigentlich ein Antikriegsfilm sein will. Ohne Pathos und ohne Hurra USA. Es geht halt hier um einen Trupp Navy Seals, die einen Aufklärungsmarsch machen wollen in, weiß nicht, ob es in Bagdad ist oder halt in irgendeiner irakischen Stadt zumindest.
Aber Irak ist Thema.
Es ist auf jeden Fall im Irakkrieg, genau. Und sich dort verschanzen und dann aber halt von den irakischen Truppen, also nicht Truppen, sondern mehr so den Dschihadisten da, den eigenen halt, also den nicht offiziellen Truppen, sondern halt Milizen eingekesselt werden und dort unter Beschuss kommen und dann halt irgendwie versuchen rauszukommen und halt, das wird halt dann mal geschildert und das wird dann teilweise auch so richtig Slowburn auch in dem Fall geschildert, wie es halt manchmal ist, dass du halt einfach nur stundenlang da sitzt und wartest oder halt auch einfach wartest, da auch rauszukommen oder sonst irgendwie. Brutal, gnadenlos, auch sehr, sehr brutal teilweise halt natürlich und nicht schön zum Anschauen und auch nicht freudig danach halt, also wo du dir dann halt auch, jeder Soldat, wo du halt nur noch das Menschliche neben Soldaten, das siehst du, dann jeder sagt so, ich will hier nur raus, ich will nach Hause und will nicht mehr und so. Das ist richtig, richtig krass. Also Empfehlung. Und das ist auch,
sieht man die Gegenseite auch, Christian, oder ist es alles aus der US-Sicht?
Es ist komplett aus der US-Sicht. Es sind zwei irakische Soldaten dabei, die halt auf der Seite der Amerikaner da gekämpft haben, die halt so helfen zum Aufklären und auch einmal so ein bisschen so, ja, geht ihr doch mal raus, macht mal den Weg frei und so. So ein bisschen arschlochmäßig. So, ich glaube halt, so war es halt auch. Genau, aber es ist komplett aus der US-Sicht. Es zeigt in keinster Weise, aber auch der Konflikt und warum die da sind, alles, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Also das ist auch so, glaube ich, die meisten Soldaten wissen das ja oftmals auch gar nicht und das sieht man hier auch.
Okay. Ja, was spannend ist, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Christian, also das ist ja, Alex Garland hat Regie geführt und hat aber mit dem Kriegsveteran Ray Mendoza zusammen das Drehbuch geschrieben und der war hat auch im Irakkrieg gekämpft. Also
das ist auch eine wahre Story. Mhm. Der Trupp ist 1:1 so in dem Haus eingekesselt gewesen. Wow. Und die haben das mit den Überlebenden des Trupps auch, die waren als Berater tätig. Es gibt dann im Nachgang da eben so ein paar Bilder, wo die Leute, wo man sieht, das ist der Soldat in echt und das ist der Schauspieler. Manche sind geschwärzt, manche nicht. Die waren vor Ort, haben das vor Ort gedreht und die haben das auf Zeugenberichten halt eben alles aufgebaut.
Ja, der hat ordentlich auch Preise abgesandt, also in Great Britain primär.
Ja, ja, recht. Ja.
Okay. Ja, wenn man auf sowas also, Bock hat.
Ja, also ich muss sagen, ich weiß, ich hab mit denen geguckt, obwohl ich glaube ich nicht so richtig darauf vorbereitet war. Weil ansonsten, wenn ich gewusst hätte, hätte ich ja, ich meine, weiß nicht, wann man da Bock auf sowas hat. Also selten wahrscheinlich.
Ja, aber, ja.
Geiler Film.
Wenn man, ja, krass. Gibt's, war der nicht Netflix sogar, dass man, ich weiß es gar nicht, dachte.
Caramba,
das wäre jetzt schön, weil dann könnte ich sagen, ja, bei Netflix kommt nicht nur was für die Hohlbirnen,
sondern wow.
Kommt
schon auch mal. Bei Wow.
Ah, okay. Ja. Bei Wow. Also eher, wow. Ja, genau. Oder HBO Max dann wahrscheinlich auch, würde ich jetzt gerade mal das tippen. Das war's natürlich nicht. Aha. Ja, dann. Ich glaube, jeder, der das jetzt gehört hat, weiß, ob er da Bock drauf hat oder nicht.
Das
ja, genau. Also nicht so Navy Seals, hurra.
Schau ja alles.
Rein, ne? Alle also. Raus. So, keine Ahnung, Black Hawk Down mäßig oder sowas erwarten. Sondern mehr schon so. So ist Krieg schon eher, glaube ich.
Und in diesem Karten Sinne. Bald. Und in diesem Sinne gehen wir doch noch in die Quickies, oder?
Sowas,
genau. Mann. Christian, da kannst du gleich weiter rocken. Da, glaube ich, ist jetzt auch ein bisschen amüsanteres Zeug wieder mit dabei.
Jetzt wird's lustiger, genau. Genau. Eigentlich fast durchgängig. Ich fange mal an. Ich habe vor ganz kurzer Zeit High Five geschaut. Ein koreanische Superhelden-Action-Komödie aus dem letzten Jahr, die auch auf dem Fantasy-Filmfest lief. Ich sage das immer dazu, damit vielleicht doch mehr Leute dann sagen, wieder so ein Riesenschmarrn vom Christian.
Aber der hört sich schon ein bisschen so an, als würde er da laufen. Nein. Der sieht auch so an, als würde er da laufen. Und ich glaube, der gefällt mir gar nicht, weil der ist wieder so overacted.
Gedöns, genau, habe ich so ein Gefühl. Ich habe auch in meinem Review geschrieben, muss man mögen. Also er ist total drüber, sowohl Charaktere als auch Acting, als auch der Humor ist teilweise so grenzwertig sehr asiatisch, also sehr Südkorea-spezifisch. Aber hat bei mir einwandfrei funktioniert. Ich mag das, ich liebe das. Ich liebe koreanische Komödien, ich liebe halt auch asiatisch allgemein. Und dieses Overacting macht mir wenig bis gar nichts aus, kommt immer drauf an. Okay. Und in dem Fall ist es halt so eine Truppe von 5 extrem unterschiedlichen Leuten, die von einem, man weiß es nicht, Außerirdischen, whatever, eine Organ, der tot eingeliefert wird im Krankenhaus und spendet Organe und die kriegen alle ein Organ von ihm. Und er löst sich danach in goldene Asche auf und sie haben daraufhin Superkräfte. Wie zum Beispiel super schnell und stark. Ja. Einer hat eine Lunge aus Stahl, kann alles wegpusten. Einer kann die Wi-Fi und Bluetooth-Signale alle manipulieren und sich überall reinhacken und so. Also sieht man auch schon, wie was für ein Schmarren, ja. Das ist so halt wild gemischt. Einer kann heilen und die 5. weiß nicht, was sie kann. Bis relativ lang am Ende. Außer, dass sie halt eine neue Niere hat und jetzt überall halt so Joghurtdrinks verteilt für umsonst, weil sie so glücklich ist, dass sie ein neues Leben hat. Aber nicht zu viel trinken, weil sonst kriegt man Durchfall. Und so, also voll geil. Also ich fand den so geil und den gab's für 99 Cent bei den letzten 99 Cent Aktionen.
Ah,
deswegen,
ja.
Genau, entweder kommt er bald bei Prime oder für 90 Cent. Wer auf südkoreanische Komödien? Es ist extrem schlechtes CGI, total übertrieben. Also so ganz schlecht ist es nicht, aber es ist halt übertrieben. Ne? Wie die sich dann am Ende auch durch so eine Halle fotzen, kreuz und quer. Weil die müssen natürlich gegen einen Bösewicht, weil jedes Superhelden-Team braucht natürlich auch einen Supervillain.
Ja, klar.
Und den Supervillain gibt es natürlich auch. Und genau. Und einfach.
Ja, aber Spaß da kann man echt, der ist sicher bei den nächsten 99ern dabei, würde ich sagen, High Five, HI-5 geschrieben. Ne?
Genau.
Findet man den auch. Nice.
Das ja. macht wieder sehr eigenwillig Werbung mit schlechter CG. Aber ich glaube, der könnte tatsächlich lustig sein. Muss ich vielleicht mal reingucken.
Ja, das ist eigentlich schon was von Philipp mit Superhelden und so, aber dieses das Südkoreanische muss man halt schon aushalten. Ja. Oder genau, vielleicht sogar mögen.
Was man noch mehr aushalten können muss, ist beim nächsten Film Escape from 21st Century. Es bleibt asiatisch. Diesmal gehen wir aber jetzt nach China. Es ist ein
China.
Noch China für den Tax. und es ist ein Oh, was, es ist so schwer in Worte zu fassen. Es ist eine Mischung aus Scott Pilgrim vs. The World und einem Science-Fiction-Drama, Coming-of-Age, Horror-Thriller, Splatter. Da habe ich Drama schon gesagt, ganz viel Drama. Science-Fiction-Story spielt auf einem fremden Planeten, der halt nur so ausschaut wie die Erde, aber dieser fremde Planet muss irgendwie für die Rahmenhandlung sein. Und drei Jugendliche, die sich prügeln, werden in einen See geschmissen, in dem auch Giftmüll gelagert wird. Und durch das Giftmüll haben sie die auch eine
Superkräfte.
Superkraft, nämlich
Ja, klar.
genau, wenn sie niesen, transportieren sie sich 21 Jahre in die Zukunft oder 20 Jahre, ich weiß nicht, so irgendwie 20 Jahre in die Zukunft.
Ach, hör mir
Das
doch auf.
stecken dann im Körper ihres 20 Jahre älteren Ichs. Und
Wenn
merken
sie
dann,
niesen.
dass es, wenn sie niesen müssen. Und wenn sie dann wieder niesen müssen, kommen sie zurück. Und währenddessen sind sie halt irgendwie in so einem Koma-Zustand. Und der Film macht null Sinn, also weil der hat so viele Logiklöcher, dass es pervers. Aber sie gucken dann in die Zukunft und sagen, hey, ich bin ein totales Arschloch geworden. Aus dem einen ist ein Verbrecher geworden, aus dem dritten ist irgendwie ein Versager geworden. Das ist alles. Und das, dann versuchen die halt aber zusammen halt, naja, sich irgendwie zusammenzuraufen und mehr oder weniger auch die Welt zu retten, weil es gibt natürlich auch hier wieder einen bösen Gegenspieler. Absolut nebensächliche Handlung. Es ist super geil gemacht, mit super geilen Einsatz von Musik. Toll überdreht, so mit Comic-Einstellungen dazwischen auch. Hätte ich aus China nie erwartet, sowas. Ich habe aus China auch noch nie gesehen. Aber ganz,
Krass.
ganz, ganz gut. China. Toll, toll, toll. Und den gibt es bei Prime. Also der ist
Ich
sogar
sehe
bei
es gerade,
Prime.
ja. 4 Euro bei Prime, 5, achso,
Was?
bei Prime, sogar im
Ja.
Abo. Ich sehe gerade, hier steht gerade ab 4 Euro. Vielleicht ist es jetzt auch schon im Abo, vielleicht stimmt es bei Google
Also
nicht.
bei mir war es damals im Abo. Ich hoffe, es ist eigentlich immer noch so.
Aha,
Also
sonst
weil,
wäre
wie
das auch
gesagt,
ein
sehr lustig.
absoluter 99-Cent-Kandidat ja auch, oder?
Also
Wahrscheinlich.
mindestens dann. Also wie gesagt, ich bin bei den
Na,
beiden
aktuell
High Five
muss man was zahlen. Aktuell muss man was zahlen.
werde ich mir zulegen, auch wahrscheinlich auf Disc, weil zu gut. Ist
Ja,
wirklich zu gut.
klar.
Richtig, richtig
Hört
viel
sich
Spaß.
so an. Wow, weiter
Ja,
geht's.
weiter geht's. Free Fire, mal jetzt was ganz anderes. Ein Waffendeal spielt in Amerika. Einer von der IRA möchte gerne Waffen kaufen bei den Amerikanern, damit er halt seinen, was ist er dann wahrscheinlich Katholik und seinen protestantischen Landsgenossen den Arsch wegschießen will und den Briten. Auf jeden Fall vollkommen egal. Die wollen Waffendeal starten, treffen sich in der Halle. Der Waffendeal, sie wollten irgendwie, was wollten sie haben? M16 und kriegen halt aber irgendwas anderes und weil nichts anderes mehr lieferbar war, dann regen sie sich schon so ein bisschen auf und dann, naja, dann werden sie halt einigen und dann kommen die Waffen an und dann stellt sich fest, dass der Fahrer von dem Waffenlieferwagen ist der Bruder von einer Frau, die der eine von den anderen, die die Waffen kaufen wollen, am Abend davor eine Flasche ins Gesicht geschlagen hat in der Kneipe, weil sie nicht mit ihm mitgehen wollte oder weil sie ihm einblasen wollte oder sowas. Und
Ah ja,
das
Standardreaktion halt, wie man es kennt, gell?
andere Reaktion, genau, wie es halt so ist. Und dann eskaliert es halt so ein bisschen, ein bisschen arg und dann wird so 1,5 Stunden lang einfach nur auf sich geschossen und zwar so Stormtrooper-Style. Also die treffen sich. Die wirklich, die ballern mit ihren Unlimited-Ammo-Magazinen durch diese Lagerhalle. Und ab und zu wird mal einer ins Bein getroffen. Also es wird eigentlich jeder in jeden möglichen Körperteile getroffen. Und manchmal sind sie auch verletzt. Und es macht unglaublich viel Spaß. Ich fand, das klang so komisch. Und der ist von Ben Wheaton, der leider in Vergangenheit mit Mac 2 zum Beispiel sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, aber davor schon tolle Filme gemacht hat, zum Beispiel Kill List, das ist so ein
Ach,
britischer.
der hat auch High Rise gemacht.
Und High Rise hat er auch gemacht, genau, der hat sich da schon auch einen Namen gemacht, deswegen dieses Mac 2, da weiß nicht, was da passiert ist, hat er halt Geld gebraucht. Und Free Fire, und wie heißt sie? Brie Larson heißt sie, ne? Die Schauspielerin, die Miss Marvel auch gespielt hat, oder? Film. Die spielt mit und die ist das Highlight da drin. Ansonsten sind die Schauspieler aber auch alle geil. Cillian Murphy ist ja dabei, der die Waffen kaufen
Ach, wie
möchte.
krass.
Und mega gut.
Ah, das
99
war noch
Cent
vor seinem
Aktion.
Hype. Ich sehe gerade,
Ja, genau.
2016 war der Film. Okay.
Der ist schon ein bisschen älter, genau.
Ich glaube, einen Cillian Murphy kriegst du jetzt nicht mehr dafür, ja. Aber damals, ne? Ja.
Genau.
Das ist schon also echt. Da, ja.
Okay, Free Fire, der Name ist Programm. Sehr schön.
Ja, echt schön viel Geballer. Ganz toll.
jetzt wird es interessant, Christian. Jetzt wird es interessant.
Ich habe endlich was nachgeholt, Tammy and the Teenage T-Rex. Ein Film.
Weißt du, dass ich den kenne?
Christian? Vermutlich.
Hättest du es erwartet, dass ich den kenne?
Nein.
Weißt du, warum? Weil der nämlich bei High on Life, dem Videospiel, im Wohnzimmer am Fernseher läuft. Genau, und ich habe dann, ich habe extra gegoogelt, da läuft eine halbe Stunde von dem Film. Anscheinend ist das so eine Loop und dann beginnt die wieder am Anfang. Da läuft nicht der ganze Film, aber man kann sich die erste halbe Stunde des Films im Videospiel, wenn man sich damit auf die Couch setzt, sozusagen anschauen. Und der sah da so witzig aus, dass ich mir dachte, eigentlich müsste es ein Film sein, den der Christian schon längst irgendwann gesehen hat.
Und ich dachte, es läuft nur 2 Minuten. Ich habe mich auch schon gewundert. Ich so, krass, wie lange läuft denn da der Film? Aber ja, haben sie einfach reingetan. Ja,
genau.
Hemi and the Teenage T-Rex.
Drauf gekommen, weil ich wollte den schon ewig sehen, weil der hat richtigen Kultcharakter, dieser Film. Und es gab mal irgendwie vor ein paar Jahren auch eine Veröffentlichung und der kam nochmal richtig groß raus, weil zur 150. Jubiläumsfolge von Schläferz wurde der gezeigt. Und das war so legendär damals, dass der Film richtig durch die Decke gegangen ist. Und ich habe da aber halt dann, weiß ich nicht, dann hätte ich zugeschlagen und keine Ahnung was. Und dann kam ich über unseren lieben Fuel wieder drauf und glaub nämlich genau wegen High on Life.
Ah ja.
Und seitdem habe ich dann immer wieder mal so geguckt und dann wollte ich aber eigentlich halt die Fassung, die ist halt, weil die deutsche Fassung ist die geilste, weil da ist nämlich auch die Schläferz-Fassung mit drauf. Also es ist die Original-USA und dazu muss man sagen, der Film hat 2 Fassungen. Es gibt eine arg geschnittene, weil der Film wurde halt irgendwie, es wird in dem Schläferz-Special auch erzählt so ein bisschen, in einer Woche oder sowas gedreht, weil der Produzent hatte halt durch Zufall diesen mechatronischen Dinosaurier in der Garage und hat dem Regisseur gesagt, hey, hast du Bock, mir einen Film zu machen? Hier hast du $10,000, mach mal. Und dann hat er halt irgendwie damals für wenig Geld Paul Walker und Denise Richards bekommen, die die Hauptrollen spielen und hat halt dann innerhalb von 1-2 Wochen diesen Trash-Film abgedreht, hat mit ordentlich Blut und Gore reingehauen und danach hat er dann gesagt, oh, puh, das ist aber echt, das ist viel Blut und so, das kriegen wir nicht vermarktet und alles und dann haben sie den Film umgeschnitten und dann gab es eben Tenny and the Teenage T-Rex hieß der dann, also leicht anders. Und das war die geschnittene Fassung, die total scheiße ist. Und die ist, glaube ich, auch mit drauf, aber die habe ich noch nicht geguckt. Und der Original heißt halt Tammy and the T-Rex. Und
daher die verschiedenen Namen. Okay.
Genau. Und den habe ich aufgrund von, keine Ahnung warum, ich einen 10-Euro-Gutschein habe ich bei Plyon Pictures gehabt. Und da ging dann die Special Edition hier mit der Schläferz-Fassung recht günstig her. Und habe den mit dem Fuel zusammen hier nachgeholt bei mir im Heimkino-Keller und wir hatten richtig viel Spaß. Also ein ganz toller Film.
Kann man den irgendwo krass streamen? Ich glaube nicht, oder?
Nee, ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Nee. Aber
man könnte High on Life spielen. Oder man kann High on Life spielen und zumindest mal die ersten 30 Minuten schauen, ob einem das gefällt. Aber es hört sich total abgefahren an und ich finde allein schon so diese jungen Denise Richards und der Kollege, wie heißt er?
Paul Walker.
Paul Walker, genau. Allein schon dafür ist es das wert. Also das ist ja super witzig. Und dann allein der Dino dazu.
Ich meine, er wird ja getötet, weil der Ex-Freund von Denise Richards halt irgendwie einen Groll hat auf ihn und dann bringt man jemanden halt schon mal schnell um. Mhm. Und ein verrückter deutscher Wissenschaftler verfrachtet dann sein Gehirn in diesen Dinosaurier.
Dr. Wachenstein lese ich hier gerade.
Du Wankenstein.
Okay. Wankenstein.
Ja. Alles
und,
klar.
Genau. Und allein dann am Ende, wo Denise Richards dem Hirn von Paul Walker einen Lapdance gibt, ist schon echt Gold wert. Naja, muss man gesehen haben.
Okay. Und dann hast du dir noch Life of Chuck angeschaut, Christian, den ich ja seitdem er im Kino war auf der Liste habe, weil auch basierend auf einer Stephen King Novelle, nicht wahr?
Richtig, auch wieder ein Stephen King Novelle, genau. Und eine Verfilmung, die nichts, also eigentlich nichts Übernatürliches hat. Man denkt es am Anfang, weil es fängt an, dass das Universum aufhört zu existieren. Also es fallen diverse elektrische Geräte aus, WLAN, Telefon, alles geht kaputt. Und das ist dann aber nur das erste Drittel vom Film, das wird dann aufgeklärt, ich sag's jetzt nicht. Es wird dann aufgeklärt und verfrachtet sich dann, macht so eine Kehrtwende zu so einem Biopic von Chuck, der die Hauptrolle hier spielt, gespielt von Tom Hiddleston, heißt doch so, oder?
Ja.
Der Loki, genau.
Ja.
Der das auch wirklich ganz toll spielt. Über sein Leben. Und es ist eigentlich ein Drama und sonst nichts. Aber ein sehr gut gemachtes Drama.
Und du fandest, genau, er hat dich abgeholt, ne?
Ich fand den richtig gut, ja.
Von Mike Flanagan.
Ich bin gespannt, ich habe den
genau, von Mike Flanagan, Stephen King-Verfilmer Nummer 1 momentan. Er macht ja jetzt viel Stephen King-Zeug. Mhm. Macht ja auch geile Sachen, Mike Flanagan. Und es war ihm ein Anliegen, das zu machen.
Geil.
Das hat er gut gemacht.
Ja, da wollte ich auf jeden Fall nochmal die Kurzgeschichte bzw. Novelle lesen, weil die auch sehr gut sein soll.
Ja. Auch unbedingt, also was heißt nicht unbedingt, ich würde es empfehlen, auf Englisch zu schauen. Weil dieses Multitudes, wie Contain, Multitudes und so, das kommt auf den Deutschen, es ist so ein bisschen, ja, es ist schon okay übersetzt, aber ich finde allgemein Original immer besser, deswegen.
Ja. Ja, krass. Also da sieht man jetzt, Christian, dass du auf jeden Fall fleißig warst die letzten Wochen, weil jetzt hast du allein nochmal 5 Quickies hier durchgefeuert. Verschiedenster Qualität. Also da war jetzt auch alles dabei.
Nicht schlecht. War nur alles nicht Qualität.
Ja, aber verschiedene. Also ich würde jetzt sagen, High Five und Life of Chuck ist jetzt schon weit voneinander entfernt. Nicht ja. Nur
kontinuierlich. Nein, das täuscht. Das täuscht.
Genau, Philipp, du hast auch noch mal was. Du hast noch was und der Tax hat noch was. Und dann machen wir den Laden
zu. Ich habe noch was, ja.
Ja, genau, ich mach's ganz kurz. Ich bin über eine Serie gestolpert. The Horror of Dolores Roach. Hatte ich noch nie von gehört. Da habe ich mir gedacht, da guckst du jetzt mal rein.
Dolores Cockroach.
Dolores Cockroach, genau. Die ist, geht um eine Frau, die nach ganz vielen Jahren aus dem Gefängnis, wo sie für ihren Drogendeal einen Freund eingesessen ist, rauskommt, in ihren gentrifizierten Stadtteil, ich glaube New York ist es, zurückkommt und zufällig aus Versehen zur Serienmörderin wird und der Typ, bei dem sie wohnt, die Menschen dann zu Empanadas verarbeitet und verkauft in seiner Fleischerei.
Oh, was sind Empanadas? So Fleischküchlein? So
mexikanische oder? Fleischtaschen. Mhm. Ja, ja, genau. Und der macht dann ganz die leckeren Empanadas und auf einmal geht's mit seinem Business bergauf und dann will er unbedingt, dass sie weiter Leute umbringt, damit er mehr Essen verkaufen kann. Sie will nicht, aber es passiert dann doch immer wieder aus Versehen, dass sie aus Versehen Leute umbringt beim Massieren oder sowas. Und also, kann man mal gucken, ist kein ausgemachtes Highlight der Seriengeschichte, aber hat durchaus witzige Momente.
Und um jetzt nicht alle zu verwirren, das hat nichts mit Stephen Kings Dolores zu tun.
Nein, überhaupt nicht.
Das dachte ich nämlich erst, als ich gelesen habe, dachte, warum handelt es nicht bei seinen Stephen King Sachen mit rein? Er wird schon einen Grund haben dafür.
Ich bin einfach zufällig drüber gestolpert, okay. Hab's mal geguckt und es war gut genug, dass ich die Serie durchgehalten habe und nicht mittendrin aufgehört habe. Er hat schon seine amüsanten Momente doch.
Gibt es bei Prime.
Kann mal gucken.
Ist mir bisher nicht untergekommen, dieses Cover. Interessant. Cool.
Krass. Ist auch, glaube ich, eine Prime-Produktion. Und ja, also wie gesagt, kein ausgemachtes Highlight der Seriengeschichte, aber ich würde mal sagen, solide Unterhaltung für zwischendurch mal ohne Anspruch oder sonst irgendwas.
Sehr schön.
Mit unverbrauchten Gesichtern, was ich ja immer ganz cool finde.
Ja. Geil. Und der Tax, der lässt uns jetzt noch mit einem Lächeln diesen Podcast
beenden. Ja, strahlend beende ich den Podcast. Ich habe sozusagen hier die Horror-Variante Smile 2 angeschaut. Dachte zuerst, ah ja, das ist einfach nur so ein Nachfolger. Hatte nebenbei aber auch noch die Bewertung von euch gesehen und muss sagen, ich war auch super beeindruckt. Also mega Performance von der Schauspielerin, die eine Popsängerin darstellt und eben nicht nur singt, sondern auch tanzt und ich war da schon beeindruckt, also dass es Schauspieler gibt, die extrem gut schauspielen, aber auch noch tanzen können. Allein das war schon eine Qualifikation. Und ich weiß nicht, welcher Horror schlimmer war. Sei es, dass diese Popsängerin, die da auf Welttournee geht, ihre Mutter im Nacken hat. Ja, so irgendwie, dass die Eltern oder die Mutter sie so pusht. Mädel, du musst jetzt funktionieren. Also das war ein Horror, fand ich. Oder dann der Fluch, dieses wunderbare Strahlen loszuwerden und erst im Laufe der Zeit dann danach oder dahinter kommt, was das bedeutet. Und ich fand den Gore-Level schön. Es waren echt, in Anführungszeichen echt nette Szenen. Also super Unterhaltung, kann man wirklich auch gerne anschauen. Und ich glaube, entweder war es der Christian oder der Philipp. Ich denke, der hat euch auch super gefallen. Also ganz, ganz, ganz tolle Sache. Unbedingt anschauen, ja. Smile 2. Also wieder erwarten, ja. Also gar nicht so 0815 Kino. Fand ich schön, ja.
Cool. Ich fand den ersten schon richtig gut.
Ja, ja, aber ich finde, der Zweier, der war nochmal.
Ja, hätte auch sein können, dass es.
Knackiger, die Mutter. Ja. Mädel, du musst jetzt und ach, versprech doch. Und auch so Cringe-Szenen, also wurde gedacht, hast, oh,
ich finde es schön.
Du musst nur vom Teleprompter ablesen und. Oh, ja.
Ich finde es schön, Tags, wie du sagst, völlig unerwartet, doch ein guter Film, nachdem der Christian und ich den schon toll fanden. Also, das ist schön, dass du
das unerwartet. Nein, nein, das habe ich ja dann erst während des Films gelesen. Ich hatte den Film gestartet und wusste nicht, was mich erwartet. Ich dachte,
ich verstehe dich schon. Ich verstehe dich schon. Ich habe dich schon verstanden, Tags. Du hast, du hast schon teilweise.
Das meiste ist so ein Sequel.
Da hast du schon teilweise auch recht. Ja. Leute, wir machen den Laden zu. Wir haben fast wieder nicht 2 Stunden gelabert, aber es gab auch viel zu besprechen. Ganz wichtig nochmal: Am Wochenende sind wir auf dem Fantasy Filmfest. Wenn jemand von euch da auch ist, sprecht uns gerne an. Ich werde auf jeden Fall mal ein Geekson-T-Shirt tragen, denke am ersten Tag. Man wird uns erkennen dadurch. Das ist unser Erkennungszeichen. Jemand hat ein Geekson-T-Shirt an.
Vielleicht auch am blöden Geschwätz, weil man in der Nähe steht.
Genau. Also das wäre natürlich witzig. Ansonsten werden wir nächste Woche, so früh es geht, Montag, glaube ich, nehmen wir uns noch raus, aber vielleicht am Dienstag oder so nächste Woche, werden wir direkt eine Folge machen zum Fantasy Filmfest und euch dann sagen, welche Filme sich lohnen. Es sind dieses Mal auch welche dabei, wo ich glaube, dass die aktuell wirklich so größer im Kino sind und auch wahrscheinlich im Streaming dann unterwegs sind. Es sind nicht komplett Edge Cases. Es sind schon echt auch Filme dabei, die, glaube ich, größer unterwegs sein werden. War letztes Mal ja auch so. Companion zum Beispiel. Der war ja dann auch überall zu haben. Gut, dann machen wir den Laden zu. Und ihr hört uns nächste Woche wieder zum Fantasy Filmfest. Bis dahin, schöne Zeit. Vielen Dank fürs Hören.
Uns runterladen und streamen.
Absolut. Und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, wenn immer mehr Leute die Geekson hören. Also, macht es gut.
Mit einem Strahlen.
Genau, Smile.
Audi. Servus. Ciao.